Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rötzler und ich begrüße Sie zur 9. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Das kleine G, das steht für gemeinnützig und nach § 52 unserer Abgabenordnung ist eine Förderung als gemeinnützig dann anzuerkennen, wenn sie unter anderem der Förderung von Wissenschaft und Forschung dient. Das ist natürlich etwas, was an einer Universität im Wesentlichen passiert, aber es passiert auch noch ein drittes, nämlich Lehre. Und wenn man diese Paragraphen etwas weiter liest, kann man auch herauslesen, dass die Lehre ein förderungswürdiger Gegenstand ist. Die Lehre ist manchmal sogar auch selbst Gegenstand von Forschung. Also es gibt die Didaktik oder die Lehrforschung, die sich selber sozusagen die eigene Didaktik zum Forschungsgegenstand nimmt. Und es gibt natürlich viele Entwicklungen im Bereich der Lehre. Wir denken an E-Learning, was neuerdings dazugekommen ist. Aber auf eines kann man und konnte man in der Vergangenheit und kann man auch heute und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht verzichten, nämlich auf kompetente Lehrer, also Menschen, die Studenten oder Schüler an die Hand nehmen und ihnen zeigen, was in dem Fach beachtenswert ist oder sie anregen, sich selber damit zu beschäftigen. Und ein Lehrer sitzt heute bei mir. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Wolfgang Arnold. Er ist der dienstälteste Professor der Universität Wittenherdecke und daher sicherlich ein kompetenter Gesprächspartner zum Thema Lehre. Ganz herzlich willkommen beim DKG-Podcast.
Guten Abend, Herr Rützler.
Nun, die Lehre, ja, Sie machen das jetzt, wenn ich sage Dienstältester, kommen wir natürlich um die Frage nicht herum, seit wann?
Angefangen hier in Witten, 1.4.1985, und vorher war ich natürlich als Assistent und später als Habilitierter in Erlangen, also auch da, ich glaube 6 Jahre in Erlangen.
Also 1985 hier angefangen. Die Uni selber hat gestartet 82. Also der offizielle Bescheid kam 82, dann wurde der Studienbetrieb mit den Humanmedizinern aufgenommen im 1983. Und in 85 haben dann Zahnmedizin und Wirtschaft gemeinsam dazu gestartet.
Ja, bei der Wirtschaft bin ich mir nicht sicher, aber Zahnmedizin weiß ich, weil die auch am 1.4. mit meinem Beginn auch die ersten Studenten die Lehre aufgenommen haben.
Am 1.4. Ja, am April.
April-Scherztag. Langanhaltender April-Scherz.
Aber man hat sie nicht gleich in den April gejagt hier. Nee. Das heißt, Sie sind vom ersten Tag an im der Fakultät für, ja, wir müssen das vielleicht ein bisschen aufklären. Gestartet hat es ja als eigenständige Fakultät.
Das war eine eigenständige Fakultät für Zahnmedizin. Mhm. Die ist auch ganz bewusst als Fakultät gegründet worden von dem damaligen Gründungsdekan Spranger, der sagte, wir müssen eine eigenständige Lehre für die Zahnmediziner aufbauen. Das sei innovativ. Und das war es auch damals.
Und in heute muss man, wenn wir Sie jetzt auf der Homepage sozusagen suchen, dann muss man Sie aber suchen unter Fakultät für Gesundheit, Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
Ja, richtig.
Weil wir, also ich kann wir sagen, weil ich ja auch Teil dieser Fakultät Gesundheit bin, wir sind zusammengewachsen vor...
Ach, Oktober 2010.
Ach, Sie wissen das ganz genau. Ich hätte jetzt vor etwa 2 Jahren gesagt, aber Sie wissen das ganz genau, Oktober 2010. Da sieht man also auch die Umstände, unter denen Lehre stattfindet, verändern sich, aber letztendlich die Aufgaben bleiben im Wesentlichen die gleichen.
Die bleiben die gleichen, ja.
Sie waren gekommen von Erlangen?
Von Erlangen, ja.
Das heißt, Sie sind gebürtiger Süddeutscher?
Ich bin gebürtiger Sachse.
Oh.
Ich bin in Kamenz geboren,
aha,
Lessingstadt. Mhm. Und bin dann irgendwann mit einem halben Jahr exportiert worden mit meinen Eltern oder von meinen Eltern nach Franken. Und dann in Franken aufgewachsen.
Mhm. Und da haben Sie dann also Schule und
Schule,
und
Gymnasium
und so weiter.
Und Universität, alles an einem Ort.
Mhm. Und dann haben Sie direkt, ja, Anatomie kann man nicht direkt studieren, oder?
Nee, ich habe Medizin. Ich bin ganz normal Vollmediziner. Ich habe meine medizinische Approbation als Arzt. Und das war ganz witzig. Ich bin dann damals, ich wollte irgendwo immer Gynäkologie machen. Mhm. Und dann habe aber, jeder Student hat Geldmangel.
Ja.
Und dann habe ich mich als Hilfskraft in der Anatomie beworben, bin dort genommen worden Und ja, das war immer ganz spannend. Und irgendwann sagte dann Rohn, wollen Sie nicht auch in Semesterferien arbeiten, nicht bloß da im Präpsaal? Ja, und dann habe ich irgendwann, hat er gesagt, ja, ich habe eine wissenschaftliche Aufgabe für Sie, können Sie auch was machen? Ja, und irgendwann so kurz vorm Examen sagte er, sagen Sie mal, was wollen Sie denn eigentlich später machen? Da habe ich gesagt, ja, Gynäkologie. Und sagte, ja, das ist doch ein operatives Fach. Da täte Ihnen doch mal so 2-3 Jahre Anatomie ganz gut.
Ach so.
Ja, da habe ich gedacht, na ja, Schaden tut's nichts. Mhm. Und du hast nach dem Examen gleich eine Stelle. Da habe ich angefangen. Dann sind da so 2-3 Jahre ins Land gegangen. Und irgendwann sagte, wäre doch eigentlich was, wenn Sie sich habilitieren würden. Und dachte ich, ja, wenn der Chef meint.
Ja, klar.
Und der war als Mensch sowieso faszinierend. Also es sind Menschen, die einen irgendwo im Leben des Wegweisen, den Weg weisen. Ja, und dann dachte ich, ja, es ist der Rohn, toller Mensch. Und ja, habe ich mich aufgemacht und mit dem Habil-Thema begonnen. Und dann war das nach 5 Jahren alles fertig. Und ja, so bleibt mir in der Anatomie hängen.
Die Anatomie, da kommen und, ja teilweise auch Biologen hin. Deswegen bin ich gerade auf die naturwissenschaftliche Schiene gekommen.
Richtig, aber das ist heute wieder anders. Heute nimmt man wieder mehr Mediziner, weil die Kompetenz doch mehr bei den Medizinern ist. Biologen haben immer das Problem, weil die moderne Ausbildung in der Anatomie, das machen wir ja hier, wissen Sie ja selber in der Medizin auch, doch sehr klinisch orientiert ist. Und sie brauchen dann schon ein klinisches Verständnis dazu. Also es ist sowohl in der Medizin als auch in der Zahnmedizin doch mehr in die medizinische Richtung wieder gegangen. Ja, und dann hat Rohn irgendwann auch gesagt, also Sie müssen eigenständige Lehre lernen. Das ist eine Ausnahme. Die meisten lernen ja nicht Lehren. Und der hat sich dann hinten heimlich in die Vorlesung zu mir geschlichen.
Oh.
Ganz von oben, hat man nie nicht gesehen. Und dann kam er nach der Vorlesung runter, sagt, kommt immer mit.
Ja.
Und hat mit mir die Vorlesung zerpflückt und auf die Art und Weise lernen wir es. Ja, und dann war ich habilitiert und dann kam irgendwann mal ein Anruf aus Witten, ich sollte mich bewerben. Sie hätten eine Stelle frei.
Aha. Die sind also von sich aus, also von Witten aus an Sie herangetreten?
Von Witten aus an mich herangetreten, haben gesagt, wir hätten eine Stelle frei und wir würden uns freuen, wenn Sie sich bewerben. Die hatten auch noch einige andere Bewerbungen, soweit ich weiß. Ich habe nie da jemanden kennengelernt, der sich da mitbeworben hat. Ist egal. Jedenfalls habe ich mich dann da hier vorgestellt. Schilly hat gesagt, Vortrag halten.
Ja, natürlich. Und ist ja heute auch noch so.
Da war ich nervös. Habe ich mich vorgestellt und den Vortrag gehalten. Weiß noch, das ging über die Anatomie der Sprachorgane. Ja, und dann kam es, Schilly hat heftig gefragt. Der richtig, da kam ich richtig in Schwitzen. Ja, und dann war das Sache zu Ende. Und dann bin ich zu Schilly hin und habe gesagt, Mann, Sie haben mich aber gefragt, mögen Sie mich nicht oder so. Und da sagte Schilly dann direkt, also wenn Sie wollen, morgen können Sie anfangen.
Aha, also es war kein Zeichen von nicht mögen, sondern
vielleicht das ganz anderes. Ja gut, aber dann gab es natürlich Verhandlungen und dieses und jenes. Und das hat dann schon noch eine Zeit gedauert, bis ich dann wirklich angefangen habe hier.
Wie sah das denn dann hier eigentlich aus? Also es gab eine Fakultät, also die Humanmedizin, die
und
war
es gab
so
die Zahnmedizin.
Die, ja, die, ich meine, die Humanmedizin, das waren dann jetzt, ich weiß nicht, wie groß der erste Jahrgang war, 20 oder 30 Studenten?
Ich glaube, 20 waren das, ja.
Und dann nochmal?
15 Zahnis waren das, glaube ich, im ersten Jahr.
Relativ klein und überschaubar klein, alles.
Ja. Die Anatomie war in Herdecke, in der Dortmunder Landstraße, in einer alten Grundschule. Die war, also es ist alles abenteuerlich gewesen. Ich meine, die haben das eingerichtet. Gut, wir hatten den Präpsaal im Winter, der musste im Sommer umgeräumt werden, in den Mikroskopiersaal, im Winter wieder Präpsaal. Und die Leichen wurden in der Wanne aufgehoben. Das war also mit Flaschenzug rauf und runter. Und eigentlich eher, ja, eher ein Gruselfilm als eine Anatomie. So, die Physiologie war in der Baracke am Gemeinschaftskrankenhaus, die Biochemie war in Krängeldanz in der alten Schule mit Bartholmes untergebracht. Die Vivis waren in Rödinghausen, die Zahnklinik in Bommern und die Propedeutik in der Zahnklinik, die war in Bochum bei Spranger an der an der Praxis angegliedert.
Aha, hui, also schon also ganz schön
verbreitet. Die mussten also alle richtig gut fahren. Mhm. Und ja, das war also eigentlich, also wenn man es so im Nachhinein betrachtet, ja gut, wir waren in der absoluten Gründungsphase, die erste private Uni. Laboratorien, wie wir sie jetzt in der Stockholmer Straße oder hier im Campus haben, nicht dran zu denken. Wissenschaft, also ich weiß, ich habe 5 Jahre erstmal nichts publiziert. Da war ja nichts, was man machen konnte. Das hat sich dann so allmählich, wirklich allmählich erst entwickelt. Und ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Physikum hatten, dann gingen die ersten Studenten in die Klinik in Bommern und da hatten die 4 Behandlungseinheiten für die 15 Studenten. Das ist eigentlich ausreichend. Dann kam aber ein Jahr später der zweite Jahrgang, dann reicht es nicht mehr. Und da hat der damalige Dekan gesagt, ja, wenn ihr behandeln wollt, dann müsst ihr euch erstmal Stühle besorgen. Da sind die Studenten los und haben in ganz Deutschland nach Behandlungsstühlen, ausrangierten Behandlungsstühlen gebettelt bei irgendwelchen Zahnärzten und die haben das tatsächlich geschafft, dann auf 8 Stühle das aufzustocken. Wow. Das war aber studentische Arbeit. Aha. Der Dekan damals hat gesagt, nö, geht mich nichts an, wenn ihr studieren wollt, kümmert euch. So ungefähr.
Aber wenn ich mir so vorstelle, Sie kommen aus Erlangen, also Sie haben eine ganz andere, so eine ja, Kultur will ich jetzt nicht sagen, aber die Menschen da, der Typ, der Menschenschlag ist sicherlich ein bisschen anders, als der hier so im Ruhrgebiet ist. Sie kommen hier hin und das ist so eine, ja, so ein selbstgestricktes, noch nicht ganz fertiges irgendwas. Da muss man ja auch so einen Pioniergeist haben, weil man hätte ja nun auch weicher fallen können, sagen wir mal, mit so einer Stelle.
Ja, wieso haben Sie das gemacht? Eigentlich klar. Das war eine neue Gründung, das war völlig am Anfang und das war mir ganz klar, du musst jetzt richtig ran und du musst jetzt selber anpacken und aufbauen. Klar, in Erlangen, ich meine, der Rohn, der hatte wirklich Geld, der hatte massenhaft, da hat man mal was kaputt gemacht, ist man zum Chef, dann hat er gesagt, naja, scheiße gelaufen, so ungefähr. Aber ich habe noch was im Petto und zahlen wir und das wird das wieder ersetzt. Das gibt's auch heute noch nicht hier. Ich war natürlich jung, war 34 und da hat man eine ganz andere Einstellung, da packt man mal was an und ich wusste, man muss was Neues und hat die Chance, was Neues aufzubauen. Mhm. Und das haben wir ja, das sieht man ja auch, das haben wir alle, die wir hier angefangen haben, auch wirklich genutzt. Jeder hat versucht, was draus zu machen. Ich erinnere mich an Bartholmes, der hat fantastische Biochemie gemacht. Der David hat seine Ideen in der Physiologie entwickelt. Und ich meine, ich hatte die Chance, in der Anatomie ein eigenes Curriculum für die Zahnmediziner aufzubauen. Und jetzt neiden uns die anderen Universitäten, dass wir eine Anatomie haben für die Zahnmediziner. Mhm. Das ist also ganz, ganz witzig. Das wird ja auch bei uns im Präsidium noch diskutiert. Und der Martin Butzler von Anders, die sagen ja immer, ja, wir müssen die Lehrstühle auf einen reduzieren. Jetzt dreht sich allmählich das Blatt in Deutschland. Jetzt sagt die Anatomische Gesellschaft, nee, Moment, die Wittner haben es uns vorgemacht. Und wir müssen in Deutschland wieder in den anderen anatomischen Instituten eigene Lehre für die Zahnmediziner aufbauen, weil wir die vergessen haben.
Ja, aber ich glaube, wir müssen das für die Hörer noch ein bisschen aufklären. Also ja. Wir haben einen Studiengang Humanmedizin und wir haben einen Studiengang Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, kurz immer Zahni und Medi genannt. Ja. Und in beiden Studiengängen gibt es jeweils einen Lehrstuhl für Anatomie.
Richtig.
Früher waren es 2 Fakultäten, die eigene Lehrstühle hatten. Jetzt sind sie ja unter ein Dach gekommen, wie wir eingangs ja auch schon gesagt haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Fakultät mit 2 Lehrstuhlinhabern für das Fach Anatomie. Der eine guckt für den Humanmedizinstudiengang drauf, der andere für den Zahnmedizinstudiengang. Und der geneigte, sagen wir mal, Ökonom, der sagt natürlich, ja, warum brauchen wir denn da an der Stelle 2?
Die gucken auch ja, der Wissenschaftsrat nebenbei.
Okay, Wissenschaftsrat auch. Die gucken ja auf dieselbe Materie, wenn man so will. Da reicht ja im Prinzip einer. Aber Sie haben gerade schon angefangen zu erklären, warum es sinnvoll ist, dass es eben dann doch 2 verschiedene Professionen sozusagen gibt, die da drauf gucken.
Also sagen wir mal so, ich bin ja auch ganz kritisch und selbst und ich sehe, ich sage es jetzt mal, als Wittnerkind natürlich auch die ökonomischen Zwänge. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, man braucht nicht 2 Lehrstühle. Das ist, also das würden auch die anderen Anatomen in Deutschland wahrscheinlich nicht machen, dass sie einen eigenen Lehrstuhl nur für Zahnmediziner einrichten, aber die haben eben dann Professuren wie zwei Professuren oder die nehmen einen Privatdozenten, der nur für die Lehre der Zahnmediziner zuständig ist. Dass sie so weit gehen, dass sie auch inzwischen Zahnmediziner nehmen in die Anatomie, die dann die Zahnis unterrichten. Mhm. Natürlich ist die menschliche Anatomie bei Ihnen, bei mir, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Nur das Fachgebiet ist dann doch ein sehr spezielles und es gibt die Mundkiefer-Gesichtschirurgie, es gibt und gerade auch in der Zahnmedizin, Parodontologie, Prothetik und so weiter, die haben alle spezielle Probleme. Und fragen Sie mal einen Mediziner, allein die spezielle Anatomie der Mundhöhle, der guckt rein und sagt, da ist eine Zunge, da sind die Tonsillen hinten, da gibt es ein paar Zähne, der weiß nicht mal, wie viel Zähne und das war's. Mhm. Ja, oder waren Sie schon mal beim Allgemeinarzt?
Mit Zahnweh, nein.
Nein, nicht mit Zahnweh, sondern der hat eine Anamnese, das erste Mal müsste er eigentlich, so haben wir das gelernt zumindest, hat er nie einer gemacht, auch in den Mund reingucken. Mhm. Welcher Allgemeinarzt guckt denn in den Mund rein und sagt, also eigentlich sollten Sie mal zum Zahnarzt gehen. Mhm. Das macht keiner.
Also nicht nur Zungenbelag oder sowas, sondern auch den Zahnstatus
mal angucken. Ja, eigentlich müsste das zur Anamnese machen. Ja, und das, ich weiß nicht, ob das uns bei uns auch gelehrt wird und ob die das machen. Jedenfalls gibt es da wirklich ganz spezielle Probleme. Mhm. Und das ist jetzt so weit, dass man das in der anatomischen Gesellschaft erkannt hat. Und der Schriftführer, der Anatom, der hat mich letztes Jahr angerufen, Dezember, und hat gesagt, sagen Sie mal, wir hatten uns getroffen bei Rohens Geburtstag und da haben wir so ein bisschen geschwätzt. Da rief er mich danach an und sagt, Herr Arnold, wären Sie bereit, in der Neuauflage des Sobota mitzuarbeiten? Wir brauchen dringend zahnmedizinische Kompetenz, die fehlt uns. Mhm. Das heißt also, jetzt gehen die Lehrbuchautoren wieder zurück und sagen, wir haben die Zahnmediziner vergessen, wir müssen da wieder mehr Wert drauf legen und gucken jetzt plötzlich nach Witten und sagen, da haben wir ja die Kompetenz, also macht mal bitte mit.
Mhm. Der Sobota ist so ein Standard-Lehrbuch, das ist also die Bibel sozusagen für Anatomien.
Nicht die Bibel, das ist kein Lehrbuch, das ist ein Atlas.
Okay.
Da wird aber jetzt zum Atlas ein paralleles Lehrbuch noch dazu gemacht. Und der hat mich jetzt gebeten, erstens am Atlas zu machen und zweitens auch an dem Lehrbuch das Kapitel für Zahnmediziner. Das ist eine Riesenehre, weil das ist ein Standardwerk in der 24. Auflage jetzt, glaube ich. Also über 100 Jahre oder was alt. Und da ist man dann auch schon ein bisschen stolz, wenn man gefragt wird, ob man da mitmachen darf.
Auf jeden Fall, ja. Können wir kurz mal eben, ist die Anatomische Gesellschaft?
Ach so, die Anatomische Gesellschaft ist die Vereinigung aller anatomischen Lehrer nicht nur in Deutschland, in Osteuropa, auch in Niederlanden. Also allerdings weniger. Also im Wesentlichen Deutschland und Österreich sind alle Anatomen, also nicht nur Lehrstuhlinhaber, sondern auch Assistenten, sind in dieser der Verein der Anatomen, wie die Gesellschaft der Ophthalmologen oder der Chirurgen und Deutsche Chirurgische Gesellschaft und so weiter.
Das ist aber egal, ob man Zahnmedizin oder Humanmedizin ist.
Ganz egal. Man kann auch als Nicht-Anatom da beitreten. Das ist ein Verein, e.V.
Wenn man also Spaß an der Anatomie hat und ein förderndes Mitglied werden will, kann man das auch gerne.
Ja, dann würde ich aber lieber die Fördergemeinschaft Zahnheilkunde empfehlen. Okay.
Zur Anatomie gehört ja, also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, einerseits der Blick auf die großen Sachen, also die Makroskopie, makrogroß, wie Sie gerade schon sagten, man guckt rein, da ist eine Zunge, da sind Zähne. Aber es gibt auch der Blick auf das ganz Kleine, also die Mikroskopie. Und das heißt bei Ihnen auch Histologie, weil es dann um die Gewebelehre geht. Das sind immer diese beiden Blickwinkel, die Anatomie hat. Oder gibt es da noch viel mehr?
Ja, es gibt die Zellbiologie auch noch.
Auch noch?
Ja, das geht dann noch kleiner. Es geht dann in die Molekularbiologie auch rein. Also das könnte man auch als Anatom machen. Also ich mache es nicht. Kollege Reiß lehrt auch noch die Zellbiologie dazu. Mhm.
Unterscheidet das auch, ob man jetzt als Zahnmediziner oder als Humanmediziner drauf schaut?
Nee, da nicht mehr. Da sind wir in Dimensionen, da gibt es dann keinen Unterschied. Mhm, nee, überhaupt nicht. Also es ist ja auch bei mir so, dass die Studierenden die Histologie von allen Geweben lernen müssen. Mhm. Also die müssen auch wissen, wie eine Leber und eine Niere ausschaut. Weil ich finde, Zahnmediziner ist eben Mediziner erstmal. und in zweiter Linie der Zahn. Das heißt, er muss wissen, wie sieht eine Leber aus? Er wird ja auch in der Pathologie eine Leberzirrhose sehen. Da muss er wissen, wie es normal aussieht. Also da lege ich ganz großen Wert drauf.
Aber da sprechen Sie gerade auch einen Punkt an, den ich auch noch kurz streifen wollte, nämlich, dass wir ja in der Medizin einerseits die Lehre von der Krankheit haben, also die Pathologie, wenn man so Pathos, Patho ist irgendwas mit krank, Pathos ist was anderes.
Nee, Pathos ist was anderes.
Das ist was anderes. Und auf der anderen Seite sozusagen den gesunden Körper angucken. Also wie sieht das Gewebe, das Organ aus, wenn es gesund ist, damit man es eben auch erkennen kann, wenn es Veränderungen hat, als krank erkennbar wird sozusagen. Also Sie mit die Anatomie guckt in erster Linie auf das Gesunde. Ja. Und Sie stellen den Studenten auch erstmal vor, wie sieht eine Zunge, ein Zahn, ein Gewebe im Normalzustand aus.
Nee, ich fange noch ganz anders an.
Gut, gerne.
Ich fange ganz anders an. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Im ersten Semester, die allererste Stunde ist bei uns sowieso Anatomie. Also früh um 8, die erste Vorlesung im ersten Semester ist Anatomie. Und die lasse ich mir nie nehmen, die lasse ich auch von niemandem anders machen, weil ich der Meinung bin, das hat übrigens auch Schilly mal gesagt, er hat gesagt, das ist völlig falsch, dass man mit der Anatomie anfängt. Man fängt nicht mit dem Tod an, das ist das Missergebnis oder der Misserfolg des Arztes. Und da habe ich gesagt, nee, Moment, wir müssen mit dem Lebenden anfangen. Und ich versuche unseren Studenten erstmal, das ist Erbe, was ich von meinem akademischen Lehrer habe, erstmal von der anthropologischen, was ist Mensch überhaupt? Wie ist der Mensch generell, der lebendige Mensch aufgebaut? Das ist eben nicht bloß die einzelnen Organe, da kommt eben dann Seele und all die Dinge dazu. Und ich versuche den in der ersten Stunde eben mal beizubringen, was hat die Anatomie hat erstmal primär mit dem Lebendigen zu tun. Dass die Leiche da unten liegt und dass wir an der präparieren müssen, das ist eine ganz andere Frage. Aber die müssen sich erstmal mit dem Lebendigen und was mit dem Wesen des Menschen auseinandersetzen, damit sie dann wissen, was der Patient für sie bedeutet. Dass da irgendwann mal Nerven, Blutgefäße und Knochen und weiter gelernt werden müssen, das ist eben dann das Handwerk. Aber mir ist ganz wichtig, dass die Studierenden in der Anatomie eben mitkriegen, dass wir es mit lebenden Wesen zu tun haben. Und ich hoffe, ich bringe es rüber. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist ja auch jetzt, sagen wir mal, ein Fach, wo der Zugang eigentlich nicht so schwierig sein sollte, also vielleicht einfacher als zur Pharmakologie oder so, wo das irgendwie auf so einer abstrakten Ebene, denn ich bringe ja meine Körpererfahrung ja mit. Wenn Sie mir also erklären, da ist jetzt eine Zunge, da ist eine Zähne, habe ich ja schon mal einen Kontakt mit gehabt. Weiß ich ja, habe ich auch schon mal vielleicht bei anderen Leuten in anderer Form gesehen oder mal, dass ein Zahn fehlt oder irgendwie so etwas. Da ist ja der Zugang etwas einfacher. Aber wie bringen Sie, was machen Sie denn in der ersten Stunde? Wie ist denn der erste Zugang für die Studenten?
Also ich fange immer so an, wir überlegen uns mal, was kennzeichnet Leben? Was ist Leben überhaupt? Was ist das Kennzeichen? Das ist also Stoffwechsel einmal. Dann kommt Atmen, dann kommt Informationsaustausch. Wir nehmen auf, wir geben Informationen ab. Das sind so die drei elementaren Lebensprozesse. Das ist übrigens Rhonenschule, par excellence, Lebensprozesse. Dann, wo sind die untergebracht? Die Informationsorgane sind im Hirn. Dann schauen wir uns an, wie ist das organisiert? Wie ist der Schädel geformt? Ganz, ganz allgemein, das ist überhaupt nichts Anatomisches. Was ist die grundlegende Form eines Kopfes? Ist eine Kugel. Ja, was ist die grundlegende Form des Brustkorbs? Das sind sich wiederholende Rippeneinheiten, rhythmisch gegliedert. Da sind die rhythmischen Organe drin, Herz und Lunge, die arbeiten rhythmisch. Kontraktion des Herzens, 80 Herzschläge pro Minute und 20 Atemzüge pro Minute. Und dann kommt der Bauch, was ist da? Stoffwechsel, Materie, wird Materie verarbeitet. Das ist Chaos im Bauch. Machen Sie den Bauch auf. Ich habe Chirurgen erlebt, die sagen, Mensch, was ist denn, wo bin ich denn hier? das ist wirklich materiell bis ins Physische hinein. Wenn Sie den Bauch aufschlitzen würden, im Stehen würde alles rausfallen erstmal. Und das Hirn schwimmt, das ist schwerelos. Und was haben wir da? Gedanken, die sind frei, die sind absolut frei. Genauso wie das Gehirn schwerelos ist, auch wenn es 1,5 Kilo wiegt.
Das klingt so philosophisch. Sie, starten mit philosophischen Ideen.
Das geht auch bei mir. Deswegen lasse ich mir das nicht nehmen.
Ja.
Das ist mir ganz wichtig, weil ich eben die jungen Studenten in der aller, da habe ich die Chance, die zu packen. Weil die sind so frisch, die kommen mit einer Neugier an die Universität, haben das Auswahlverfahren mitgemacht und kommen hier rein und kommen mit einer Wahnsinn, und da kann man die packen. Aha. Und da kann man die faszinieren und kann sagen, jetzt passt mal auf, denk mal, es geht nicht um die Zahnmedizin, wo ihr euch entschieden habt. Es geht jetzt erstmal um den Menschen. Und später könnt ihr euch mit den Zähnen und den Höckern und den Fissuren und den ganzen Kram auseinandersetzen.
Sie strahlen da so eine Faszination aus. Also als würden Sie wirklich es gibt ja dieses, man will nicht ein Fass füllen, sondern eine Flamme entzünden.
Genau so ist es.
Und Sie wollen wirklich die Flamme entzünden. Ja,
genau so ist es. Und ich hoffe, also ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die auch immer drin sitzt, und die saß jetzt im Oktober wieder drin, und hat gesagt, hast du die mal angeguckt? Die haben die ja richtig von den Lippen gelesen heute. Ja, das ist mir nicht aufgefallen, weil ich bin dann selber richtig begeistert, weil ich versuche denen das, na gut, und dann übernimmt sie das, und sie nimmt dann die Studenten erstes, zweites Semesters wirklich an die Hand, indem sie, da kriegt sie ja auch immer Ärger mit mir, weil sie nämlich dann Privatnachhilfe gibt, dann sage ich, dafür wird sie nicht bezahlt. Mhm. Das ist zu teuer. Mhm. Aber die kommen dann und versucht sie dann mit Referaten und so weiter, mit Selbstunterricht, die Begeisterung weiter aufrechtzuerhalten. Und dann kann ich im dritten Semester dann ganz easy weitermachen. Mhm.
Die Bemerkung von Herrn Schilly, dass die erste Stunde nicht mit dem Tod sozusagen beginnen sollte, das ist ja wahrscheinlich nicht nur bei ihm so, dass er denkt, Anatomie, das hat was mit Toten zu tun. Wenn man an diese mittelalterlichen oder diese zeitgenössischen Bilder denkt, wo dann da im großen Hörsaal eine Leiche geöffnet wird und so weiter. Und tatsächlich gehört das ja auch zum Anatomiebetrieb mit dazu. Aber man kann es auch ganz anders betrachten. Und Sie haben es gerade schon sehr schön dargestellt, dass es eben einen anderen Zugang gibt.
Ne? Aber jetzt kommt das Aber. Wir haben Präparierkurs muss sein. Mhm. Also für mich, da bin ich wahnsinnig konservativ. Ich finde, jeder Mediziner muss die Anatomie begriffen haben. Das heißt also, wenn wir mit den Händen an der Leiche gewesen sein. Und ich frage die Studenten auch jedes Mal, immer noch, regelmäßig, seitdem ich hier bin, wollt ihr wirklich präparieren? Mhm. Also wie fühlt ihr euch in der ersten Stunde? Das sind etwa die Hälfte sind dabei, die sagen, ja, muss das sein, kann man nicht drauf verzichten, und das ist so. Ab der dritten Stunde wandelt sich das Blatt. Mhm. Dann ist plötzlich bei denen auch die Faszination des Studiums an der Materie da. Und das klingt jetzt ganz blöd, aber wir haben das letzte Semester im Präparierkurs Schwierigkeiten gehabt, um 3:30 zu sagen, bitte hört auf, jetzt kommen die Mediziner, wir müssen den Saal pünktlich verlassen. Mhm. Sagen die immer, kann man es nicht verlegen, kann man es nicht länger machen. Das ist ein faszinierendes Problem. Es gibt höchstens 1, 2, die sagen, da könnten wir drauf verzichten. Mhm.
Vielleicht sollen wir auch da ein bisschen tiefer reingehen. Also man sagt ja manchen Organisationen nach, dass sie irgendwo ein paar Leichen im Keller liegen haben. An diesem Haus stimmt das tatsächlich. Also wir haben tatsächlich Leichen im Keller liegen. Das ist für manche, die das so mitbekommen, zum ersten Mal dann auch ein Problem der Akzeptanz, also sich das vorzustellen. Einfach mal so für den Menschen, der da jetzt noch nicht so Kontakt mit hatte. Das sind Menschen, die haben zu Lebzeiten gesagt, wenn ich einmal sterbe, dann möchte ich meinen Körper der Wissenschaft vermachen. Spenden. Das sind, die nennt man auch Körperspender. Also Richtig. Die spenden sich der Wissenschaft. Und das ist aber dann nicht so, dass die heute umfallen und morgen liegen die bei Ihnen und werden in den Präparierkurs genommen, sondern da gibt es eine Phase der Aufbereitung.
Also, es ist so, wenn sich jemand dazu entscheidet, sich der Anatomie zu vermachen, muss er erstmal eine testamentarische Verfügung unterschreiben, vorzeugen. Diese testamentarische Verfügung wird in dem Anatomischen Institut aufbewahrt und ich denke auch bei dem Betroffenen zu Hause. Wenn der dann stirbt, wird das Institut informiert. Die müssen dann den Verstorbenen abholen auf Kosten der Anatomie. Mhm. dann kommt er ins Institut und dort muss er erstmal haltbar, ich sage es jetzt mal laienhaft, haltbar gemacht werden, also fixiert. Das ist ein bisschen aufwendiges Verfahren. Und dann liegen die mindestens ein Vierteljahr in der Fixationslösung, damit das richtig, richtig gut haltbar ist. Vorher kann man damit nicht viel anfangen.
Und da wird auch das Blut aus den Körpern heraus.
Ja, das wird, also es wird so, das Fixationsmittel geht, wird in die Arterie, Beinarterie reingepumpt und dadurch wird das Blut dann im Prinzip ausgespült und koaguliert und so weiter. Also da ist dann, die wird über die Arterien von innen her fixiert. Mhm. Von außen würde es viel zu lang dauern, da würde innen auf Anfang faulen und das geht gar nicht. Ja, und dann liegen die da mindestens ein Viertel, meistens ein halbes Jahr und dann können die in den Präpariersaal. Also es ist nicht so, dass wir in Witten ein eigenes Leichenwesen haben. Wir kriegen unsere Leichen aus Bochum von der Nachbaruni. Früher sogar aus Erlangen, jetzt ist das zu weit, zu teuer und Bochum ist ja um die Ecke.
Weil man eben dieses, man braucht die Verwaltung und man braucht diese Fixation, ja. Also die Einrichtung, den Lagerraum und so weiter.
Das man alles. Lager, man braucht eigenes Personal, die genau. Das machen. Mhm. Man braucht ein Transportwesen, man weiß ja nicht, wann die sterben und dann muss man die relativ schnell abholen, damit da auch, wenn die lange liegen, kann man sie nicht mehr verwenden und so. Und ganz. Ja, und ich rufe dann oder reise, je nachdem, wer was braucht, rufen in Bochum an. Es geht ganz problemlos, sind die einen Tag später da, holen die alten Leichen ab und bringen eine neue. Die präparierten Leichen werden dann normalerweise kremiert.
Also verbrannt?
Verbrannt, ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die gehen ins Gemeinschaftsgrab der Anatomie. Oder aber, wenn die Angehörigen es wünschen, wird ihnen die Urne auch noch zugestellt und dann können die privat auch noch beerdigen. Die Möglichkeit gibt's auch.
Das heißt, die Personen sind auch identifiziert.
Die haben, und das ist auch ganz wichtig, also die haben alle eine Markierung, meistens an der großen Zehe mit einer Nummer, so dass ich kriege sogar den Totenschein mit, ich kenne sogar also den Namen und Geburtsdatum. Was uninteressant ist, aber wir müssen ja auch einen Beleg haben, dass die Leiche nicht irgendwo eine aus dem Präsidium da unten hängt. Nein, schneiden wir raus.
Nein, man könnte sich ja vorstellen, dass, sagen wir mal, ein Opfer eines Verbrechens soll verschwinden.
Oder der Anatom hat wirklich jemanden und legt ihn da unten rein und sagt, ja. Das darf nicht sein.
Sonst würde die Polizei entsprechende Nachforschungen anstellen müssen. Richtig. Und wenn sie das belegen können, dann sind sie im Prinzip.
Es gab ja jetzt gerade in Köln den Skandal, die konnten die Leichen nicht mehr zuordnen. Und das ging doch riesenhaft durch die Presse.
Ist an mir vorbeigegangen.
Da gab es einen Wechsel in der Führung und der hat festgestellt, dass irgendwelche Unregelmäßigkeiten gab und man konnte Leichen wirklich nicht mehr zuordnen. Man hat drei nicht identifizierte Leichen gehabt und das da hat der Staatsanwalt sich eingeschaltet, das ist unangenehm.
Das ist natürlich ein juristisches Problem, aber ganz sicher auch ein ethisches Problem.
Das ist auch mehr ein ethisches Problem geworden, weil man hat gesagt, juristisch kann man nicht viel machen, das war Schlamperei.
Ja. Aber man hat ja, ich weiß nicht, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, hat man ein Verantwortungsgefühl für diese Körperspenden?
Muss man eigentlich haben, Denn ich meine, es ist ja eine großherzige Spende eigentlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand nach dem Tod sagt, ich lasse mich jetzt von den Studenten sezieren und wirklich bis in da auseinandersetzen. Und da legen wir eigentlich alle immer viel Wert drauf, dass man damit ordentlich und anständig umgeht. Also es muss sauber gearbeitet werden. Es sollten möglichst keine blöden Witze gemacht werden im Präpariersaal. Wobei, das ist aber immer eine typisch menschliche Sache. In der ersten Stunde fangen die dann irgendwann an, immer zu blödeln. Das ist eine Übersprungshandlung, eine psychische. Das kann man nicht verhindern. Ja. Aber sonst, also ich versuche schon, sagen, also immer sauber, ordentlich verlassen alles und aufräumen und mit Anstand umgehen.
Mhm. Der Begriff Präparieren ist ja für den Normalbürger so ein bisschen anders belegt. Also präpariert werden normalerweise irgendwelche Jagdtrophäen. Das ist dann der Fasan, der da an der Wand hängt oder so. Aber darum geht es bei der anatomischen Präparation nicht. Sondern es geht darum, wie Sie gerade sagen, zu sezieren. Das heißt also, man schneidet durch die Haut und schaut eine Schicht tiefer, schneidet diese auf, schaut wieder eine Schicht tiefer, schneidet, bis man letztendlich einmal so durch ist. Ja.
Ich meine, die müssen ja lernen, also jetzt nehme ich mal an, gehen wir mal zum Medizinen, der muss ja lernen, also erstmal Haut, was kommt unter der Haut und dann haben wir die ganzen vielen Nerven, er muss wissen, wo die Nerven liegen, welche Nerven zu den Muskeln gehen. Der muss also Schicht für Schicht alles auseinandernehmen, um zu wissen, wo liegt was, in welcher Beziehung liegen die zueinander. Also man die Namen auswendig lernen, da kann man Bücher nehmen. Aber was eben wichtig ist, die dreidimensionale Anschauung, damit man eine Vorstellung hat, wenn man Menschen vor sich stehen hat. Das macht man ja dann auch normalerweise in Kombination mit dem Lebenden. Also die dürfen sich dann ruhig mal auch im Präpsaal das Oberhemd ausziehen und gegenseitig angucken und fühlen und tasten. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei der Leiche aus? Und solche Sachen. Man nennt das dann auch Anatomie am Lebenden.
Im Präpsaal Anatomie am Lebenden.
Kann man im Präpsaal machen. Es gibt sogar Kurse, die nur Anatomie am Lebenden machen, ohne irgendeine Leiche. Also nicht im Präpsaal, sondern vielleicht so hier in unserem Lernflur oder so. Könnte man auch machen.
Das habe ich schon mal gesehen. Da waren auf die Körper waren dann irgendwelche anatomischen Strukturen aufgemalt.
Malt man auf mit Stiften.
Die sahen dann sehr lustig aus, die Leute. Ja, genau.
Aber das ist wirklich hilfreich.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Man macht sich ja so als Laie ja keine Vorstellung davon, was da alles so drin ist eigentlich. Also auch was, wenn ich nur einen Finger bewege, was da alles an Strukturen beteiligt ist, sind.
Das ist irre.
Das kann man sich ja nur wirklich nicht vorstellen.
Und das ist auch faszinierend. Also die Studenten sind auch wirklich fasziniert davon, wie das, wenn man das mal sieht, die ganzen Sehnen gerade an der Hand, das sind ja Marionetten eigentlich, die Finger. Das ist, es ist wirklich faszinierend.
Was ist der Vorteil, wenn man das mit echten Körperspendern macht, gegenüber 3D-Modellen, die es ja sicherlich auch gibt?
Die sind wenig flexibel. Ich meine, es gibt viele 3D-Modelle. Ich bin auch ein Freund von 3D-Modellen, weil in der Prüfung ist es besser, die kommen mit schwarzen Anzug in die Prüfung und so und dann an der Leiche prüfen, das ist nicht so angenehm. Und der Student kann jederzeit lernen. Was natürlich ein modernes Verfahren ist, das ist die Plastination, wo man anstelle des Modells ein echtes Präparat als Plastinat hat. Gunder von Hagen, wir haben auch welche. Ich habe auch selber mal hier plastiniert. Die haben aber den Nachteil, es sind auch statische Sachen. Sie können an dem Plastinieren oder auch am Modell, da kann man zwar eine Leber rausnehmen, aber das ist ein Plastikteil, was nicht veränderbar ist. Wenn Sie an der Leiche sind, geht es Schritt für Schritt. Man nimmt erst die Haut, dann das Fettgewebe, dann kommen die Muskeln, dann wird der Bauch aufgemacht. Dann kann man den ganzen Darm hin und her bewegen. Man sieht, wie die in ihrer Lage zueinander veränderlich sind. Das können Sie alles am Modell nicht machen. Auch nicht am Plastinierten. Das ist starr, das ist fest.
Das heißt, die Leichen, die sind zwar fixiert, wie wir gerade gesagt haben, aber fixieren bedeutet, die sind gegen Fäulnis geschützt. Sie sind also noch beweglich da kann man eben genau diese.
Sie können die Arme und Beine auch bewegen, relativ bewegen, nicht so wie bei uns, aber das ist noch beweglich. Man kann die Gelenke bewegen, man sieht, wie die gegeneinander, die Knochen gegeneinander beweglich sind und das ist schon echt Einsicht in den Körper.
Ich habe mal gehört, dass Studenten, die bei großen Universitäten teilt man die ja normalerweise in Gruppen auf, die dann an eine Gruppe 6 oder 8 Studenten sind an einem solch einen Präpariertisch und haben dann auch eine Leiche über das ganze Semester. Also man geht mit diesem Körperspender schon eine längere zeitliche Bindung ein.
Genau.
Und es ist ja auch ein relativ intimer Vorgang, weil man ja näher als da kommt man an einen Menschen oder an ehemalige Menschen ja sowieso nicht ran. Dass zwischen den Studierenden und ihrem Präparat eine fast persönliche Beziehung entsteht. Haben Sie sowas auch schon mal erlebt?
Nee, das habe ich nicht erlebt. Nein, das wird eher unpersönlicher, denn je weiter Sie präparieren, desto weniger bleibt dir eigentlich übrig. Es wird ja mehr, es wird ja von der ganzen Leiche werden ja. immer mehr Teile. Also es ist tatsächlich das goethische Prinzip vom Ganzen in die Teile. Und zum Schluss, also ich glaube nicht, dass da eine echte persönliche Beziehung ist. Es wird eher mehr materiell zum Schluss.
Ich habe das mal gehört, dass die Studierenden sogar dann an dieser Begräbnisfeier, die dann
das
da
machen sie,
teilnehmen.
Ja.
Das
machen sie, ja. Da ist eine offizielle Begräbnisfeier und dann können die, die wollen, gehen da und gehen. Also ich weiß es aus Erlangen, da sind relativ viele immer dabei. Das ist eigentlich auch, gebietet eigentlich auch der Anstand. Man durfte ja an denen lernen, man macht seine Prüfung, gibt die Grundlage für seinen Beruf. Und dann sollten die Ehre denen erweisen, die ihnen das möglich gemacht haben. Das finde ich schon in Ordnung.
Das ist ein schönes Zeichen auf jeden Fall. Ja. Dann. Das ist der eine Teil der Anatomie, also die Ausbildung im Präpariersaal an tatsächlich ehemals gelebten Menschen, an präparierten Leichen. Aber es gibt ja auch den anderen Teil. Also das ist dann zum Beispiel, wie Sie gerade eingangs gesagt haben, die erste Stunde, der Sinn, der Blick auf das Lebendige, also wie funktioniert der Mensch, aber auch die Menschwerdung, also
die Embryologie.
Wie wird aus diesem 2-Zell-, 4-Zell-, 8-Zell-Haufen dann irgendwann ein Mensch? Also diese Embryologie, die Entstehung ist auch Teil der Anatomie, oder?
Ja, ist auch Pflichtfach. Also zumindest in der Zahnmedizin ist ein Semester Entwicklungsgeschichte, nennt sich das da in der Operationsordnung, also die Embryologie, vorgeschrieben. Lese ich sehr gerne, weil ich dann nämlich genau andersrum vorgehen kann. Dann kann ich sagen, wie wird man denn so ein dreidimensionales Gebilde? Und dann kommt immer die Frage, ja, was denkt ihr, was ist die befruchtete Eizelle? Und dann wird erstmal so diskutiert, dann kommen ganz irre Vorstellungen. Und dann sage ich, nee, Moment. Die befruchtete Eizelle, das ist erstmal der ganze Mensch.
Mehr gibt es ja nicht.
Ne? Eben, und wenn ihr könnt da biologisch nicht diskutieren. Es ist, ihr wart alle mal so eine kleine runde Kugel.
Und schwer zu verstehen.
Dann, ja, es ist schwer zu verstehen. Aber und dann versuche ich das eben auch in den ersten 2 Stunden zu entwickeln. Mhm. Also genau vom anderen Ende her. Und ja, und da lege ich natürlich viel Wert drauf. Denn wissen Sie, in der Embryologie sind viele Grundlagen erklärbar, was dann später in der Pathologie wiederkommt.
Aha.
Also ich meine die ganzen Fehlbildungen, die wir haben.
Ja gut, das sind natürlich Entwicklungen, sind, die dann...
Zahnfehlbildungen und so weiter. Und dann kann ich natürlich, also da kann man relativ viel Lippenkiefer, Gaumen spalten, ist eine ganze Stunde. Und da werden die ja wirklich täglich konfrontiert bei uns. Oder wir haben drüben die spezielle Behindertenbehandlung. Wir haben ja in unserer Klinik die größte Behindertenbehandlung in Deutschland. Und unsere Studenten haben Pflicht, die müssen Pflicht dran teilnehmen an diesen Behindertenbehandlungen, müssen selber Behinderte behandelt haben. Und also da werden sie konfrontiert und es ist wichtig, dass sie wissen, ja warum, was kann denn da passiert sein? Und ich finde, also man muss nicht nur einen Behinderten sehen, man muss wissen, was mit ihm schiefgelaufen ist und warum er das hat.
Was sind denn da die besonderen Voraussetzungen? Beziehungsweise wenn ich mir vorstelle, wenn wir von Behinderten reden, dann haben wir meistens Rollstuhlfahrer im Kopf. Irgendwie so, das ist das Erste.
Ja, sind auch viele.
Aber wenn ein rollstuhlfahrender Patient zum Zahnarzt kommt, der unterscheidet sich ja von einem Fußgänger im Grunde gar nicht, oder?
Nein, aber Sie haben erstens mal schon das Problem, kommen Sie mal mit dem Rollstuhl in eine Praxis rein.
Okay, ja, das könnte ja knifflig werden. Ja,
das könnte knifflig werden. Nein, aber die Behinderten, die sind meist geistig behindert.
Aha.
Die haben zerebrale Krampfanfälle oder sonst, also irgendwie richtig schwer geistig Behinderte. Die können meistens nicht sprechen und mit denen zu kommunizieren. Und dann gehen mit solchen Behinderungen häufig Zahnfehlstellungen ein. Dann haben die keine Möglichkeit, ihre Zähne pflegen zu können. Das heißt, die haben per se schon schlechtere Zähne, schlechteres Gebiss, was gepflegt werden muss. Das müssen sie denen beibringen. Die müssen behandelt werden. Die können häufig ohne Sedierung oder ohne Narkose gar nicht behandelt werden. Und wenn, ist es extrem schwer. Also es ist ein ganz spezielles Klientel, was zeitaufwendig ist. Und deswegen macht es auch ein Niedergelassener nicht gern. Deswegen haben wir so viele Patienten, weil die Niedergelassenen sagen, geht in die Klinik, die machen das, weil das ein Verlustgeschäft ist.
Weil man verhältnismäßig für, sagen wir mal, für einen, ja, was weiß ich, sag mal laienhaft, einmal bohren, einmal füllen, braucht man bei einem normalen, in Anführungszeichen, ich entschuldige mich dafür, ich weiß gerade nicht, wie man es besser nennen soll, braucht man vielleicht 10 Minuten, ja, und bei und einem Menschen mit besonderen Bedürfnissen braucht man dann irgendwie 30 oder 40 ja. Minuten und in eventuell eine Sedierung, also so eine leichte Betäubung. Denn ich kann mir gerade vorstellen, dass das Schwierige beim Zahnarzt ist ja eigentlich diese unnatürliche Haltung auf Dauer durchzuhalten.
Ja, und da gibt es sogar spezielle Behandlungsstühle für Behinderte. Aha. Ist bei uns auch einer, damit man die auch entsprechend lagern kann. Mhm. Das ist alles nicht ganz einfach. Und da stehe ich auch voll dahinter, da bin ich auch wirklich eigentlich kompromisslos. Das muss ein Zahnmedizinstudent wissen, wie man mit solchen Patienten umgeht.
Ja, ja. Als die Zahnklinik noch hier in diesen Räumen war, da hat man manchmal an manchen Tagen Menschen laut schreien hören.
Ja.
Aber also nicht um Hilfe rufen, sondern
nee, das sind diese Behinderten.
Das war eher so, dieses Gebäude hat ja eine große Eingangshalle, 3 Stockwerke hoch, mit entsprechender Akustik auch. Und wenn man da laut ruft, gibt es auch ein Echo. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass dieses Echo Anreiz ist, einmal laut zu schreien. Also dass man einfach da...
Ja,
falls das überhaupt ein gesteuerter Prozess war, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber das waren dann eben so Patienten,
ja, hier Behinderte begegnet, dann, die haben einen dann, die dann auch selber laufen können, aber geistig doch irgendwo behindert sind, die laufen auf einen zu, die umarmen einen dann plötzlich wildfremde Menschen hier und so. Das ist ja besonders bei Morbus Down häufig so, dass das ganz liebe, nette Menschen sind.
Ja.
Und die dann auf einen zugehen und sich freuen und so weiter. Aber ich finde das eben doch ganz, ganz wichtig, dass eben junge Studierende Zahnheilkunde das sehen und lernen. Und das Interessante ist, dass eben die Absolventen aus Witten dann ihre Praxis auch so einrichten, dass sie die Behinderten behandeln können.
Ja, obwohl es das Verlustgeschäft ist, von dem Sie gerade
sprachen. Es gibt natürlich auch einige danach, die das nicht machen und die das im gleichen Trott rein. Das ist ein Verlustgeschäft für den Niedergelassenen. Der macht das auch nicht gern. Aber ich kenne einige Absolventen, die sagen, nee, Behinderte werden bei uns genauso behandelt wie alle anderen auch.
Jetzt haben wir gerade die Zahnklinik gestreift, dann bleiben wir auch kurz da. Die Zahnklinik. Das ist ja das Besondere eigentlich am Studiengang Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, dass dieser Studiengang den praktischen Teil, also den Klinikbetrieb sozusagen direkt hier vor Ort hat. Der Humanmedizinbetrieb ist nicht direkt vor Ort, also die nächste Klinik ist vielleicht hier
Wuppertal.
Ich hätte Gemeinschaftskrankenhaus.
Wuppertal,
ja. Köln, das sind die großen Standorte, dann haben wir noch so ein paar kleine, aber nicht eben direkt vor der Tür. Also die Zahnärzte können hier rüberkommen in der Kantine, essen und wieder zu ihrem Platz gehen. Das können die Humanmediziner so nicht. Das war auch von Anfang an so, dass die Zahnklinik dabei war oder ist die später gestartet?
Nee, die Zahnklinik ist sogar gestartet, bevor die ersten Studenten da waren. Die Zahnklinik hat 84 angefangen mit ihrem Betrieb in Bommern und erst 85 kamen die Studenten dazu.
Aha.
Die müssen, der Unterschied in der Ausbildung zwischen Medizin und Zahnmedizin ist, dass in der zahnmedizinischen Approbationsordnung drinsteht, am Ende des Studiums muss ein berufsfähiger Zahnarzt sein. Mit der Approbation muss er berufsfähig sein. Der Mediziner hat ja sein praktisches Jahr und dann kriegt er die Approbation und dann geht er aber erst in die richtig eigenständige. Der darf vor der Approbation nicht eigenständig behandeln. Der dürfte theoretisch nicht mal Blut abnehmen, der Medizinstudent. Theoretisch.
Aha.
Glaube ich, wenn ich weiß, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Also dieses Arzt im Praktikum gab es ja früher, aber das gibt es ja nicht mehr.
Ne? Das ist an der Reform so, dass der Mediziner im Studium eigentlich Mitläufer ist. Der Zahnmediziner, der muss ab dem 7., spätestens 8. Semester behandeln. Er muss selbstständig am Patienten behandeln oder nicht am, einige muss selber Patienten behandeln, ja, unter Aufsicht.
Genau, das haben ja Frau Kemner und Frau Schaub auch erzählt. Die haben ja da in Myanmar dieses Hilfsprojekt gemacht, ja, und das war eben erst dann möglich, wenn sie dieses Stadium erreicht hatten, dass sie eben dann die Befugnis hatten, unter Aufsicht auch tätig zu werden.
Und da kann ich mich noch erinnern, bei Frau Kemner und
Frau Schaub, Franziska. Schaub,
ja, Franziska Schaub und Kaepernick war auch dabei.
Ja.
Da haben wir darauf bestanden, dass garantiert ist, dass eine Aufsicht dabei ist. Mhm. Weil die hatten dann so gesagt, ja, da fahren wir mal ein bisschen nicht dann und fangen an, Patienten zu melden. Da haben wir gesagt, nee, Moment. Ihr müsst uns garantieren, dass da ein approbierter Zahnarzt hinter euch steht, wenn ihr an Patienten seid. Sonst, wenn ihr was falsch macht, dann haben wir nämlich das Problem. Dann haben wir unsere Studenten dahin geschickt. Und es würde zwar nicht passieren, Myanmar würde keiner in Deutschland hier jemanden verklagen, aber
na, die waren, wir müssen aufpassen. Da war irgendwie vorher was mit Augenärzten gewesen, die waren sensibilisiert darauf. Also ja, die Vorsicht war schon berücksichtigt und natürlich auch aus Sicht der Patienten, ist ja klar. Also ja, es geht ja nicht darum, dass man jetzt ins Ausland fährt, um dort, sagen wir mal, leichtsinnig zu üben, was man sich zu Hause nicht erlauben kann oder so. Also das wäre ja eine Verlagerung von Verantwortung, die man auch nicht tragen kann.
Ja, aber bei uns, oder ist es überall in Deutschland so, der Studierende, der Zahnheilkunde geht dann in den klinischen Kurs, kriegt einen Patienten zugeteilt. Und jetzt sagen wir mal, der ist im ersten klinischen Semester und kriegt eine ganz einfache Füllung, irgendwie eine Fläche im, ist egal was. Er muss erstmal die Karies rausbohren. Mhm. Der Zahnarzt geht vor, der bohrt die raus, macht seine Unterfüllung und Füllung drauf und die Sache ist erledigt. Dauert 10 Minuten. Der Student braucht für die erste Füllung mit Sicherheit 1,5 Stunden.
Mhm. Habe ich schon erzählt bekommen, ja.
Und zwar nicht nur, weil er ungeübt ist, sondern weil er eben dann drin auch bei jedem Schritt. Also erst macht er die Karies raus, dann muss er den Assistenten rufen, hallo, ich bin soweit, und der hat jetzt gerade keine Zeit, weil er am anderen Patienten, und dann dauert es 10 Minuten oder Viertelstunde, bis dann der Assistent kommt. Dann sagt er, da muss der aber noch was machen. Ja, und so lernen die das dann allmählich. Das hat den Vorteil für den Patienten, der kann ganz sicher sein, dass langsam und sauber und ordentlich gearbeitet wird. Der Nachteil für den Patienten: Zeit. Viel Zeit.
Viel Zeit mitbringen, genau. Ja. Also bis 4 Stunden kann das dauern, habe ich
gehört. Also ich war mal 6 Stunden
auf dem Studienplatz. Okay.
Ich habe mir als Student auch alles von meinen Kommilitonen machen lassen.
Mhm. Ja, das ist ja auch
preiswerter gewesen einfach.
Ja gut, klar. Das. Ich dachte jetzt gerade hier an diesen Venenpunktionskurs, der hier bei den Humanmedizinern läuft. Also das heißt wirklich stechen mit der Nadel und Blut abnehmen, das machen die gegenseitig hier. Ja. Da läuft mir jedes Mal gerade der Schauer über.
Nee, aber es ist bei den Zahnis auch, wenn die üben, wie man Lokalanästhesie macht, dann machen die das gegenseitig erstmal. Und dann laufen die erstmal einen Tag mit Lokalanästhesie rum.
Naja, die Zahnklinik ist dann, die war erst in Bommern.
In Bommern. Bommern.
Die zuerst, ist die hier in dieses Haus eingezogen, wo wir jetzt sitzen, Alfred-Jausen-Straße 50. Ich glaube doch, dass der Architekt von vornherein den Patientenbetrieb mitgedacht hat, weil in den Skizzen, die ich mal gesehen habe in den alten, da war immer schon bedacht, hier soll Wartebereich sein, weil da Sonne einstrahlt und dann ist das freundlich und hell, und also man hatte sich da schon was bei gedacht,
bei der ganzen Konstruktion. Also der Dederding hat die Klinik mit eingeplant, das ist ganz richtig. Er hat allerdings die Schwierigkeit gehabt, den Kompromiss zu machen zwischen dem Klinikbetrieb und dem normalen Studienbetrieb der anderen Fakultäten. Mhm. Es war immer so, dass da gegenüber jetzt der Klinik, also wo wir jetzt hier in dem Landtrakt sind, gegenüber immer die Büros von den anderen Fakultäten waren. Mhm. Und die Schwierigkeit hatte er. Ich finde, er hat es damals doch einigermaßen gelöst. Es war bewusst so gemacht, dass Patienten auf Studenten treffen, dass da eine Überschneidung gibt. Das war alles gewollt eigentlich. Mhm. Und das finde ich jetzt auch ein bisschen schade, dass wir da ausgezogen sind und ein bisschen weit weg vom Schuss sind.
Ja, ich finde auch die Lebhaftigkeit hier im Haus hat so ein kleines bisschen abgenommen. Also die Vielfalt von Menschen, die hier rumlaufen. Ja. Zum Beispiel eben die Patienten, von denen Sie gerade gesprochen haben, die mit den besonderen Bedingungen, dass man die jetzt nicht mehr so ohne weiteres sieht. Also das ist schon ein bisschen Verlust.
Gut, aber dafür haben wir eine hochmoderne Superklinik mit beneidenswerten Behandlungseinheiten für die Studenten. Also ich glaube, da sind wir Spitzenreiter in Deutschland.
Mhm. Zur Erklärung, dass 100 Meter die Straße runter ist vor fünf Jahren, ich weiß gar nicht. Ein neues Gebäude entstanden. Im Grunde sind es vier runde Türme. Drei große und ein kleinerer, wie so Coca-Cola-Dosen stehen die da in der Landschaft. Und das ist die neue Zahnklinik. Das heißt aber ZBZ.
Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliches Zentrum.
Also
die Idee, die dahinter war, ist, dass man eine Klinik baut und an die Klinik Forschungsbetriebe anschließt, die Produkte entwickeln, die dann direkt in der Klinik getestet werden können, im klinischen Test.
Also zum Beispiel so Füllmaterial oder Bohrer oder irgendwas.
Genau so in der Form. Mhm. Das ist die Grundidee und die ist eigentlich faszinierend. Und noch was, es war auch gedacht, dass möglichst junge Firmen, also so wie dem FEZ gegenüber, junge Gründungen da reingehen, die innovativ sind, die irgendwelche guten Ideen haben.
Also FEZ steht für Forschung und Entwicklungszentrum.
Und gegenüber das Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliche Zentrum. So, man kann solche Zentren fördern lassen über Landesmittel und europäische Mittel. Und das ist damals alles genehmigt worden.
Mhm.
Und Träger dieses ZBZ ist auch nicht die Uni, sondern ist die Stadt Witten.
Mhm.
Und die Stadt Witten hat dann auch beim Land das beantragt, das Land hat den Zuschuss aus Brüssel gekriegt und damit konnte das ZBZ gebaut werden und die Stadt Witten hat deswegen auch ganz schön Schulden machen müssen.
Mhm.
Weil das Problem ist bei dieser europäischen Förderung, das ist eine Projektförderung, die nur Forschung und Entwicklung fördert. Jetzt haben wir aber das Problem, wir machen Lehre da drin. Und Lehre darf nicht gefördert werden nach EU-Recht. Und da hatten wir dann ein Riesenproblem. Wie machen wir das mit der Lehre? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann nehmen wir eben den Teil, in dem die Lehre stattfindet, nämlich der studentische Betrieb, den nehmen wir raus aus der Förderung. Da wird die Förderung entsprechend gekürzt.
Mhm.
Die Stadt musste das abkaufen, der EU oder dem Träger und musste da 5,5 Millionen selber reinschießen.
Das ist aber viel.
Und dann hat die Universität mietet jetzt diese Räume.
Mhm.
Wir zahlen also Monat für Monat Miete an die Stadt Witten, um deren Schulden eben auch mit abzutragen. Also die müssen ganz normal wirtschaftlich rechnen.
Mhm.
Und die dürfen auch nicht zu wenig Miete verlangen. Die dürfen nicht unter der ortsüblichen Miete sein.
Mhm.
Weil es ein gefördertes Projekt ist.
Mhm.
So, das ist das eine Problem. Das zweite Problem, was wir hatten, eine Klinik behandelt Patienten.
Mhm.
Das ist aber jetzt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.
Mhm.
Da darf keine Patientenbehandlung stattfinden. Jetzt können wir aber nicht ohne Patienten eine Klinik betreiben.
Mhm.
Und jetzt müssen wir nachweisen, dass jeder Patient, der diese Klinik betritt und der dort behandelt wird, nicht kommt, weil wir ihn versorgen wollen, weil er nicht zum niedergelassenen Zahnarzt will, sondern weil er in ein Forschungsprojekt eingebunden ist. Das heißt, jeder Hochschullehrer, der da arbeitet, also jeder Chef, der da ist, muss seine Mitarbeiter anhalten, dass sie ein Forschungsprojekt machen und dass jeder Patient irgendwie in ein Forschungsprojekt mit eingebunden ist, damit einfach die rechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb dieses Forschungszentrums da sind.
Das kriegt man aber hin.
Und das kriegt man hin und das ist schwierig. Aber es gibt dann auch noch inzwischen auch Kompromisse. Das heißt also, wir machen ja Lehre. Die Lehre findet aber nicht nur oben umgedreht. Wir machen Forschung.
Mhm.
Die Forschung findet aber auch im Studentenkurs statt. Und da hat sich jetzt Gott sei Dank auch das Land drauf eingelassen, okay, wenn da oben im Studentenkurs auch Forschung stattfindet, was ja auch zweckfremd ist, weil da soll ja Lehre stattfinden, dann dürfte er auch zweckfremd unten Lehre machen und behandeln. So, da haben wir jetzt einen Mittelweg gefunden und das ist ganz gut so.
Da sieht man schon, dass diese juristische oder organisatorische Trennung zwischen Forschung und Lehre teilweise sehr akademisch ist, also dass man sie wirklich nicht leben kann.
Das ist wirklich alles akademisch. Mhm. Und wenn es ins Juristische geht, dann wird es aber so aufgedröselt, dann hat es mit gesundem Menschenverstand eigentlich nichts mehr zu tun. Da war ja so, als ich Dekan war, dann wollten die irgendwann sogar vom Ministerium wissen, wie viele Patienten pro Tag mit dem Aufzug in den zweiten Stock fahren, um von Studenten behandelt zu werden, damit sie nämlich anteilig die Aufzugskosten rausrechnen können.
Ach du lieber Gott.
Da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Also jetzt. Das war furchtbar.
Das glaube ich. Meine Güte. Also das, Sie haben gerade gesagt, ein wunderschönes Gebäude extra für die Zwecke erbaut, für die Forschungszwecke, nicht unbedingt für Lehrzwecke. Jetzt ist es aber auch für Lehre genutzt und die Klinik hat sich da gut eingelebt.
Dadurch. Ja, und die Patienten akzeptieren es und das funktioniert eigentlich ganz prima. Ich finde es nur schade, dass jetzt meine Studenten plötzlich nicht mehr so nah da sind.
Ja, das ist, die 100 Meter machen dann doch schon
machen
was
viel
aus.
Ja. Und man läuft nicht so schnell rüber, vor allem bei dem nordrhein-westfälischen Wetter.
Hat das denn die Idee, dass da junge Firmen sich ansiedeln und Produkte entwickeln? Hat die gefruchtet, hat die gezogen?
Bisher nicht. Es sind 1, 2, 3 oder 4 Firmen sind drin. Aber der eine Turm steht fast komplett leer noch. Mhm. Das liegt natürlich daran, ich meine, ich mache ja selber auch Industriekooperationen und Forschung für die Industrie. Mhm. Die sagen, warum sollen wir uns denn da einen Raum einmieten oder 2 Räume? Wir haben unsere Entwicklungszentren an Ort und Stelle. Ich arbeite mit einer Firma in Hamburg zusammen oder mit einer in Hessen. Die sagen ja, wir machen das alles hier und wenn sie was brauchen, dann schicken wir ihnen das per Post und das ist in einem Tag da und dann können wir die Untersuchung machen. Per E-Mail geht der Datenaustausch. Und dann sagen, warum sollen wir so viel Miete zahlen? Mhm. Und man muss ehrlicherweise sagen, wie viele junge Dentalentwicklungsfirmen gibt es denn in Nordrhein-Westfalen, die sich hier ansiedeln würden?
Das werden Sie besser wissen als ich. Ich habe gar keine Ahnung, überhaupt nicht.
Gar keine. Mhm. Das ist so ein spezieller Markt, da dann auch gegen die Großen sich dann plötzlich durchzusetzen, das ist aussichtslos eigentlich.
Dann ist diese Idee im Grunde,
eine tolle Idee.
Aber das überlebt sich nicht.
Aber
ne?
Ich meine, wir bräuchten Firmen, die ständig irgendwas Neues entwickeln und dann haben sie jetzt natürlich das neue Arzneimittelgesetz auch noch dazu, was ja da verlangt, dass alle, also nicht nur die Arzneimittel, sondern auch die Medizinprodukte, sprich irgendwelche Zahncremes oder so weiter, das sind ja Kosmetika eigentlich, die müssen getestet werden, inzwischen wie ein Arzneimittel. Mhm. So viele klinische Tests können sie ja gar nicht machen.
Nicht als kleines Unternehmen.
Nee, das kostet Millionen.
Ja, ja. Die Vorleistung, die muss man ja erstmal erbringen. Nee, ja.
Gut, aber mal schauen, also im Augenblick läuft es ja und ich habe ich hab jetzt nichts mehr Schlimmes gehört. Also statt sein, damit zu leben und wir können auch leben noch.
Und sicherlich wird dann für irgendwann auch mal was jetzt noch an Leerstand da ist, wird sicherlich einer vernünftigen Nutzung also irgendwann mal.
Ich kann mir gut vorstellen, in 10 Jahren läuft ja auch die Förderungsbindung aus. Mhm. Dass in 10 Jahren dann die Uni sagt, okay, dann kaufen wir das Ding ab und dann gehen wir da rein. Könnte ich mir vorstellen, aber in 10 Jahren bin ich auch nicht mehr an der Uni und da ist auch ein Herr anders irgendwo anders und das muss dann die andere Geschäftsführung alles entscheiden. Das ist noch lange Zeit hin.
Das heißt, Sie wollen in 10 Jahren nicht mehr da sein, Sie wollen nicht hier ein schönes Emeriti-Zimmer haben?
Ja, 10 Jahre ist eine lange Zeit.
Lange hin, ja.
Also mit Emeritus-Zimmer ist an unserer Universität sowieso nicht so. Ja. Also wenn, dann ein bisschen was, aber mal gucken. Also das lasse ich auf mich zukommen. Das ist noch lange Zeit hin.
Sie haben gerade angesprochen, dass Sie mal Dekan gewesen sind von der Fakultät für Zahnwund und Kieferheilkunde. Das ist jetzt eine besondere Funktion eines Hochschullehrers. Wie sind Sie da reingerutscht?
Ach, das war schlimm. Also das war nein, das war mein Vorgänger, der hat von heute auf morgen ist ein Streik getreten. Der hat gesagt, ich lege die Arbeit nieder, aber nicht die Funktion. Mhm. Das kann man als Dekan nicht machen, schon gar nicht in Witten, weil man als Dekan Geschäftsführer ist und Verantwortung für die, für die, ist anders als beim Staat. Beim Staat ist man ja, so wie der Bundespräsident, Repräsentant. Und hier hat man ja wirklich Verantwortung als Dekan, als, ist in der Geschäftsführung der Universität und damit auch in der Verantwortung für den Gesamtbetrieb. Und da kann man nicht einfach sagen, also wenn, wenn dieses Präsidium nicht so will wie ich, dann lege ich, dann mache ich nichts mehr. Und damals war Glatthar Präsident und der hat ja Personalentscheidungen etwas rabiat getroffen. Und der hat dann gesagt, okay, dann bist du abgesetzt. Oh. So einfach ging das natürlich nicht. Da gibt es auch Regeln und Kommissionen und so weiter. Aber er hat sich durchgesetzt und ist tatsächlich seines Amtes enthoben worden.
Ja.
Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Sie sind der Einzige, an den ich mich wenden kann in der Situation. Würden Sie das Amt übernehmen? Da habe ich gesagt, also Glatthar, also Entschuldigung. Da kann ich jetzt nicht einfach spontan Ja sagen, da muss ich mindestens ein Wochenende drüber nachdenken. Mhm. Ja, und dann habe ich mit meiner Frau da hin und her diskutiert und na, irgendwann habe ich gesagt, na, man muss es, also im Interesse der Institution mache ich es. Ich muss ehrlich sagen, das war die schlimmste Zeit, die ich hier erlebt habe. Das war nicht schön. Mhm. Also Dekan an dieser Universität, in der Zeit, das war ja außerdem noch die kritische Zeit mit dem ZBZ.
Ja, wenn da
wo,
so.
Wo alles den Bach runterging, wo, da, wo dann plötzlich die Diskussion in den Ministerien losging, förderungswürdig oder nicht. Die Zahnärzte haben Krieg gemacht gegen das Ding. Also das war wirklich am Kippen der ganze Sache. Ja. Da wäre die Frau Leidemann dann wahrscheinlich auch noch ihren Posten losgeworden, wenn das
Bürgermeisterin,
ja, die Bürgermeisterin. Also das war, wenn ich da nicht schon graue Haare gehabt hätte, hätte ich sie garantiert gekriegt. Das war eine schlimme Zeit und ich war froh, als ich das Amt wieder los hatte. Mhm.
Dann haben Sie einfach dem Nachfolger das regulär dann übergeben,
sozusagen. Ja, und da war eigentlich dann das mit dem ZBZ wieder in einigermaßen in Fahrwassern.
Dann waren Sie ja so ein richtiger Troubleshooter
hat Zimmer das Amt übernommen, Gott sei Dank. Und da, das ist ein Segen für, die ganze, für das ganze Department, dass er damals Dekan wurde.
Der Herr Zimmer.
Ja, Zimmer. Das war ein echter Glücksgriff. Und ist jetzt noch Departmentleiter und ist immer noch der gleiche Glücksgriff.
Schön. Das heißt, Sie haben da nicht das Gefühl gehabt, ich bin da jetzt die Karriereleiter hoch und dann musste ich wieder runter, sondern das war von vornherein
Nein,
klar.
Nein, also es ist nicht so, bei mir war es nicht so wie beim ehemaligen Bundespräsidenten, dass ich dran hängen geblieben bin. Ich war ehrlich froh, dass ich es los hatte. Das sind nämlich mehrere Gründe. Es ist erstens ein wahnsinnig aufreibender Job. Man muss sich ja auch gegen viele Widerstände durchsetzen, aber das ist normal. Das muss man immer im Leben. Aber ich bin Mediziner. Ich bin kein Zahnmediziner und es gibt eben dann doch Entscheidungen, die kann ein Zahnmediziner besser treffen in diesem Amt. Das ist also, ich sehe meine eigenen Grenzen immer sehr deutlich. Und wenn ich sage, die sind erreicht und andere sind kompetenter, dann soll der es machen, der kompetenter ist. Das ist Quatsch, wenn man sich übernehmen will und nichts davon versteht, dann macht man nur Mist.
Ja, das ist ja, also, soweit ich das verstanden habe, auch ein Lehr- und Lernziel hier im Haus. Das heißt, die eigenen Grenzen kennenlernen und beachten. Ja. Also zu wissen, bis wohin bin ich kompetent, bis wohin kann ich auch, sagen wir mal, zuverlässig Auskunft geben oder zuverlässig behandeln. Aber wenn diese Grenze überschritten ist, dass man dann auch abgeben kann und sagen, also hier, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwie herumzudoktern, in Anführungszeichen, da gebe ich dich lieber mal an meinen Kollegen weiter. Der ist auf dem Gebiet spezialisiert, der kennt sich besser aus und ich will keinen Schaden anrichten. Ich will ja alles, was ich tue, zum Wohle des Patienten eigentlich nur.
Ich glaube, das lernt man müsste man eigentlich in jedem medizinischen Beruf lernen.
Gar nichts Besonderes für hier.
Weiß ich nicht. Ich meine, es gibt genügend, die sich total übernehmen. Sonst gäbe es keine Kunstfehler.
Ja, ich weiß nicht genau, wie Kunstfehler definiert sind. Das weiß ich auch nicht. Es kann immer mal, ich meine, selbst
es kann immer was passieren.
Der Aufmerksamste kann mal irgendwo einen Fehler machen. Also ja, das da schickt er. Ja,
da haben sie mich jetzt erwischt.
Ja, das heißt, Kunstfehler ist, vielleicht ist er ja so definiert, dass man sagt, das ist jemand, der mehr oder weniger bewusst ein Risiko eingeht, was er gar nicht tragen kann. ob das andere dann eben Fahrlässigkeit ist in Abgrenzung zu Kunstfehler, da müsste man
da kommen wir in eine Diskussion.
Müsste man so einen Juristen mal fragen, ja, nee, hier, der das da vielleicht besser auseinanderhalten kann.
Springendes Thema. Aber ich glaube, das ist etwas, was man, ich bin ja ganz glücklich, dass ich jetzt fast 30 Jahre in der Zahnheilkunde lehrend tätig bin. Ich glaube, da lernt man seine Grenzen wirklich kennen und respektiert die dann auch. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, aber das ist doch, meine ich, für jede Ausbildung wichtig.
Ja, im Grunde schon. Menschen. Also auch ein Ingenieur sollte wissen, wann er nicht mehr in der Lage ist, die Tragfähigkeit von einer Brücke zu bestimmen und dann lieber sagen, lieber Kollege, kannst du mal übernehmen, ich komme hier nicht zurecht, bevor da irgendwas zusammenbricht.
Ja gut, aber es gibt eben solche und solche.
Richtig. Ja, genau.
Da sind wir im ganz allgemeinen philosophischen Thema wieder gelandet.
Ich habe mal von einem Kollegen gehört, der manchmal von Studenten angesprochen wurde, wenn sie sagen, ja, nun erklär doch mal den Sachverhalt XY, und er sagt, ja, dafür gibt es aber gar keine Lösung, also noch keine Erklärung. Das ist im Grunde ein ungeklärtes medizinisches Phänomen. Das kann ich jetzt nicht erklären. Also ihr könnt gerne daran eine Forschungsarbeit machen, aber ich kann es nicht erklären. Und die Studierenden manchmal damit mit dieser Antwort nicht so ganz zufrieden waren, weil sie gedacht haben, ach, der kann ja nichts. Aber es war einfach so, dass an der Stelle die Medizin eben keine Antworten hatte. Es gibt ja etliche Stellen.
Das geht noch ein Stück weiter, Herr Rützler. Ich habe kein Problem, meinen Studenten auch in der Vorlesung zu sagen, sorry, da muss ich jetzt mal nachlesen. Mhm. Das weiß ich nicht. Weil es ist einfach menschlich und es gibt keinen Hochschullehrer auf dieser Welt, der alles weiß. Das wäre vermessen. Mhm. Und dann irgendwas den jungen Menschen vorzulügen, das finde ich krimineller als zu sagen, Freunde, sorry, der hat mich auf den falschen Fuß erwischt, kann ich euch jetzt nicht beantworten. Mhm. Und wenn es ein medizinisches Problem ist, was ungelöst ist, dann wäre es ja eigentlich von dem Studenten ein Maß an Arroganz zu sagen, der weiß das nicht. Wenn man es nicht weiß und er es auch nicht wissen kann, dann kann er doch nicht sagen, also schau mal, der ist zu blöd, das zu wissen. Wenn es ein ungelöstes medizinisches Problem ist, wenn es ein gelöstes medizinisches Problem ist, dann darf der Hochschullehrer meiner Meinung nach durchaus sagen, muss ich mich jetzt erstmal kundig machen. Mhm. Es gibt viele Dinge, die man kann nicht alles wissen.
Mhm. Also Sie gehen da relativ, sagen wir mal, souverän mit um und sagen dann auch den Studenten, nö, Leute, also...
Und dann muss man aber in die Pflicht gehen, muss nachlesen.
Ja,
und muss sagen, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe die Antwort und das ist so und so. Aha. Also, man kann auch ganz spontan mal sagen, die haben ja alle einen Laptop, guck mal in Google nach. Habe ich noch nie gemacht. Das fällt mir jetzt gerade ein, das könnte man ja auch mal machen.
Das wird sicherlich zunehmend auch passieren. Also die Laien gucken bei Wikipedia nach, die Experten dann in entsprechenden medizinischen Auskunftsteilen der Datenbanken, die es ja auch in großer Zahl gibt. Sie sind ja selber Technik begeistert, oder?
Haben
Sie mal gesagt.
Ja, also bin ich.
Nutzen Sie sowas wie Online-Kurse auch? Ist das eine Ergänzung oder ist das eher so, wo Sie sagen,
passt nicht so? Es gibt hervorragende, auch für die Anatomie, hervorragende Online-Anatomie-Bibliotheken. Da gibt es der virtuelle 3D-Projekt. Nur ist das sehr teuer. Man muss es abonnieren, das kostet über, ich weiß gar nicht, $130 im Monat oder so. Also es ist schweineteuer, für einen Studenten unerschwinglich. Mhm. In London haben die eine Datenbank, die ist sehr gut, die ist aber auch, die wollte ich hier in der Bibliothek, dass man die abonniert, aber für die Uni wären das auch 10.000 Euro im Jahr gewesen. Weil es extrem aufwendig ist. Ich hab für unsere Studenten in der Histologie eine DVD einfach entwickelt, die ist interaktiv, kann man anklicken mit einem virtuellen Mikroskop, die legt der Student in sein Laptop oder was rein und dann kann er die Präparate, die bei mir im Kurs sind, zu Hause am Laptop nochmal mikroskopieren, kann die hin und her schieben wie im Mikroskop, kann die nur besser noch stufenlos vergrößern in der Vergrößerung, die schafft das Mikroskop nicht, weil die digitale Vergrößerung dann noch dazukommt. Wird gerne genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat irgendwie aber den Nachteil, dass die Studenten trotzdem vor den Prüfungen, in nächster Prüfung, sich immer wieder Mikroskope und Kästen ausleihen und sagen, nee, das richtige Mikroskop ist doch noch besser. Mhm. Weiß nicht warum. Ich hatte nämlich gedacht, Mann, das ist so toll, dann kann einer nachts um 3 aufstehen, kann sich an Computer setzen und kann Histo lernen. Ja. Machen manche, machen aber nicht alle. Macht sogar die Minderheit, dass die das zu Hause regelmäßig nutzen.
Wenn Sie sagen Kästenleien, das sind dann Holzschachteln, da sind dann die Glasträger drauf.
Glasträger drin und die nehmen die, gegen Unterschrift kriegen die nach Haus und müssen die abliefern. Die wissen auch ganz genau, wenn ein Präparat kaputt geht, kostet es 50 Euro. Aha. Wenn der Kasten kaputt geht, kostet es 500 Euro. Aha. Und ich verlange das dann auch, wenn das mal passiert. Aha. Ist schon passiert.
Naja, eben, die Menschen, wir sind Menschen, wir machen Fehler, einer lässt mal was fallen, einer vergisst mal was in der U-Bahn oder, naja, U-Bahn haben wir jetzt hier nicht, aber lässt mal vielleicht was liegen in der Bahn, das kann ja immer mal vorkommen.
Ne? Ja.
Wie läuft denn dann eigentlich so eine Prüfung ab? Also würden Sie denn dann unter dem Mikroskop oder ein Präparat unter das Mikroskop legen, eine Stelle aussuchen, wo irgendeine Zelle und dann sagen, erklär mal, was du da siehst? Oder?
Nein, also das beste Beispiel ist... entweder Lymphknoten oder Zahnentwicklung, ist egal. Die kriegen das Präparat, das liegt unter dem Mikroskop. Mikroskop ist mit der Kamera verbunden und ich habe einen Bildschirm.
Ah ja. Mhm.
Und dann müssen die auf dem Bildschirm erklären. Denn unter dem Mikroskop, dann sagt der, gucken Sie mal rein, da rechts unten, das meine ich. Und dann weiß ich nicht, was der unten rechts meint. Aber am Bildschirm kann er zeigen, das meine ich. Ja. Und dann sage ich, das ist aber falsch. Und dann haben die immer den, oder ich weiß nicht, ich erkläre das vom ersten Tag an. Ich sage, Freunde, wenn ihr das Präparat kriegt, ich will nicht wissen, was es ist. Das sieht ein Blinder. Sondern ich will das Präparat erklärt haben. Mhm. Dann geht's los. Ich lege Zahnentwicklung, Präparat drunter mit Zahnglocke und Schmelz und Dentinbilder. Und ich sage so, wie entsteht denn Dentin? Was ist Dentin? Dann fangen sie an zu scheitern. Mhm. Dann sage ich, wie sieht denn so eine Zelle aus, die das Dentin bildet? Und wenn das dann nicht kommt, ist dieses Jahr im Physikum passiert, war ein Kandidat, der hätte eigentlich, war es ein Zweierkandidat. Der konnte die Zahnentwicklung nicht. Man hat eine 3 gekriegt. Dann habe ich gesagt, sie haben die 3 wegen der Zahnentwicklung gekriegt. Oh, es war doch nur ein Präparat. Aber ich habe gesagt, das muss ein Zahnmediziner wissen. Und sie wussten es vorher. Naja, das sind dann so, nee, oder beim Lymphknoten zum Beispiel, wenn ich den reinlege, dann heißt es nicht da, ich will jetzt sehen, dass das ein Lymphknoten ist und da ist diese und jene Struktur. Dann möchte ich wissen, wie funktioniert denn die Immunabwehr? Was ist denn ein B-Lymphozyt? Was ist ein T-Lymphozyt? Und dann geht es so weiter und frage ich, ja, und was passiert bei AIDS?
Aha.
Und das ist natürlich eine unfaire Frage, weil das eine klinische Frage ist.
Ich wollte gerade sagen, dann kann man ja sagen, ich bin Zahnmediziner, was interessiert mich AIDS?
Ja, was meinen Sie, wie viele AIDS-Patienten da drüben sitzen in der Klinik? Nein. Also das müssen die wissen. Aber die müssen wissen, wie die Immunreaktion funktioniert, weil die jeden Tag mit Entzündung zu tun haben. Mhm. Und wenn dann einer nicht weiß, was ein Antikörper ist, dann kann er nach Haus gehen.
Aber jetzt lassen Sie uns nicht im Unklaren, was ist denn Dentin?
Ach so, Zahnbein.
Zahnbein.
Bein. Das ist das.
Das ist mich jetzt höre ich zum ersten Mal. Zahnbein. Also, Zahnstein kenne ich,
nein,
aber das ist was anderes.
Der Zahn besteht aus einem Knochen, also knöchern, das ist kein Knochen, aber das ist das Dentin und auf dem Ding obendrauf als Kappe, gewissermaßen wie das Sahnehäubchen, Schmelz.
Aha.
Und diese Dentinkern, der hat dann die Wurzel, die dann unten in den Alveolar. Tasche, also in diese Knochentasche rein, wo er dann drin hängt. Mhm. Und die unterscheiden sich in ihrer Struktur. Mhm. Schmelz ist reines Kristall, tot und Dentin lebend wie Knochen.
Naja.
Und das muss, also da muss der Zahnmediziner, und das verändert sich bei Ihnen, bei mir, jeden Tag noch. Mhm. Das ist ja lebendiges Gewebe. Und da muss der Zahnmediziner wissen, also erst einmal, was der Unterschied. Das sind so viele Dinge, da müssen wir jetzt Stunden noch erklären, was da alles dranhängt an Sachen. Also das sind für mich ganz, für jeden Zahnmediziner essentielle Dinge. Und wenn einer nicht weiß, wie das entsteht Und dann hängen mit diesen Dentin natürlich das schmerzempfindlich. Das ist beim Kind anders schmerzempfindlich als beim Kreißen. Und das muss der nachts um 4, wenn man ihn weckt, muss er das wissen.
Sie haben vorhin einmal gesagt, das ist noch ganz die alte Schule von dem Herrn Rohn, also Ihr eigener Lehrer, so wie Sie das auch gelernt haben. Haben Sie über die langen Jahre, die Sie jetzt schon hier sind, irgendwie eine Veränderung in der Art des Unterrichtens erlebt oder einen Unterschied in der Art der Fragestellung der Studenten? Hat sich der ganze Lehrbetrieb aus Ihrer Sicht verändert oder ist es im Grunde schon noch immer so wie in etwa 1985?
Nee, definitiv nicht. Es ist ja so, ich verändere mich ja auch. Mhm. Ich meine, ich habe Rohn 85 verlassen und da war ich ein junger Mensch noch. Und ich meine, ich bin immer noch jung, aber älter. Nein, aber ich habe mich mit dieser ganzen Sache, er hat einen Samenkorn gelegt, sage ich mal. Mhm. Und ich habe mich mit den ganzen Dingen natürlich noch weiter beschäftigt und weiter auseinandergesetzt. Dann kommt spezifisch Witten dazu. Und ich sage ja, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, man hat ja hier die Chance gehabt und hat sie immer noch, was Eigenes zu entwickeln. Mhm. Das heißt, ich musste mir selber Gedanken machen, was will ich reinbringen, wie soll sich das verändern? Und dann kommt die Anforderung Witten dazu. Dann kommt natürlich der kollegiale Austausch. Wir haben Curricularkonferenzen, wir haben eine Curricularkommission damals in der Medizin gehabt. Wir haben immer versucht, neue Ansätze in der Lehre zu finden. Das verändert sich. Das ist mit Sicherheit nicht mehr das, was es 85 war. Mhm. Und es ändert sich jetzt ständig noch. Denn wir diskutieren natürlich, wir hatten jetzt erst wieder eine sogenannte Lehrsymposion, einen ganzen Tag, wo wir uns mit den Studenten hingesetzt haben und gefragt haben, wie können wir unseren Unterricht verbessern. Mhm. Da hat man auch mir gesagt, du kannst in der Vorlesung dieses und jenes anders machen. Und das werde ich auch aufnehmen und werde auch weiter nachdenken und was anders machen. Dann geht es jetzt so, ich lerne ja auch dadurch, dass wir jetzt eine Fakultät sind, man guckt natürlich auch über den Tellerrand zu den Medizinern rüber, mit dem Pol und so weiter. Dann haben wir gesagt, wir wollen das Pol nicht in der Form machen, wie es die Mediziner machen, aber Fallorientierung. Und für mich waren immer die klinischen Bezüge ganz wichtig. Das heißt, ich gehe jetzt rüber und arbeite mit dem Professor Jakowski in der Chirurgie. Der kommt rüber in den Präpsaal und erklärt dann schon im Präpkurs an der Leiche Lokalanästhesie und diese und jene Dinge, sodass die Klinik immer mehr in die Anatomie reinkommt, damit eben das, was ich am Anfang theoretisch mit der Philosophie meinte, dass die Praxis, der klinische Bezug da ist, damit die wissen, warum sie den ganzen, sagen wir mal ehrlich, den ganzen Mist lernen müssen. Das ist nämlich wirklich viel.
Ja, Anatomie sind ganz viele Begriffe, ganz viele Worte, einfach lateinische, vor allen Dingen lateinische Begriffe. Vor
Latein und Griechisch,
so ein Vokabular wie Englisch und französische Vokabeln pauken, fast, nicht? Kann man so sagen. Ja, Sie haben auch mal ein halbes Jahr, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch, in Kanada als Gastprofessor verbracht und auch von da Methoden mitgebracht. Also das ist auch schon dieses über den Tellerrand hinausgucken. Jetzt machen wir das sozusagen von Tür zu Tür, aber da haben Sie das von Land zu Land oder sogar über den großen Teich hinweg gemacht. Was haben Sie denn da erleben können damals?
Ja, also unheimlich viel. Erstmal, wenn man so ein halbes Jahr im Ausland ist, es ist nun mal was völlig anderes, nicht nur die Sprache, ich meine, das ist das geringste Problem, es ist eine völlig andere Kultur und ich hatte da das Glück, mit einem sehr renommierten Kollegen oder am Institut zu arbeiten und wir haben da, also ich habe da eine spezielle Computermethode erlernt und angewandt und mitgebracht, die wir heute noch verwenden. Natürlich jetzt inzwischen mit weiterentwickelten der Software, das ist überhaupt keine Frage. Aber im Prinzip immer noch das Gleiche, was wir damals gemacht haben. Da ging es um 3D-Rekonstruktionen von Serienschnitten, histologischen Serienschnitten von menschlichen Embryos und Feten. man hat ja das Problem, wenn man eine Histologie, einen histologischen Schnitt hat, also einen Gewebeschnitt, der ist im Prinzip zweidimensional. Mhm. Der liegt auf einer Glasplatte und man guckt durch. Und wenn Sie dann Serien machen, als einen nach dem anderen durch den ganzen Kopf durchschneiden, dann haben Sie 1000 oder 2000 Schnitte. Über, die müsste man irgendwie wieder zusammenkriegen, mhm. um eine dreidimensionale Vorstellung zu kriegen. Und mit dem Problem hat er das sich auseinandergesetzt und hat mit einem Programm, was in der Technik heute verwendet wird, jeder Architekt verwendet das, mhm. um Häuser zu konstruieren, die Autos werden damit konstruiert. Das haben wir, sagen wir mal, abused für unsere Zwecke. Und machen da aus diesem zweidimensionalen histologischen Schnitt 3D. Der Vorteil ist, Sie können jede Struktur, also Sie haben den Nerven, den kann man durchverfolgen durch den ganzen Kopf. Sie haben ein Blutgefäß, können das durchverfolgen. Sie haben einen Knochen, den kann man dreidimensional rekonstruieren. Und der Vorteil an diesem virtuellen 3D-Rekonstruktion ist, Sie können das durchsichtig machen, sodass Sie wissen, wie die Organe zueinander liegen. Das ist natürlich für einen Anatom, der weiß ganz genau, die Arterie, die Halsschlagader liegt da und die liegt immer da. Das ist nicht das Problem. Aber wenn Sie eine Fehlbildung haben und Sie wollen wissen, wie sieht die Fehlbildung aus, dann wird es dann ganz spannend. Und dann hat man den ganz großen Vorteil am Computer, Sie können dann die Strukturen einfrieren, das heißt ausblenden oder wieder auftauen und wieder reinblenden und können dann die Beziehungen dieser Strukturen untereinander studieren. Und damit kriegt man einen völlig neuen Einblick in diese Fehlbildung. Wir haben da furchtbar, also Aborte, die überhaupt nicht lebensfähig gewesen wären. Zyklopen, die haben ein Auge in der Mitte untersucht und haben da versucht herauszufinden, wie ist das Gehirn fehlgebildet, welche Arterien liegen anders und so weiter. Und da kann man unheimlich viel damit machen. Und das ist eine Methode, die verwenden wir jetzt immer noch. Ich habe jetzt wieder einen Doktoranden, der macht das an Mäuseembryonen, die Fehlbildungen haben und vergleicht die mit menschlichen, die ähnliche Fehlbildungen haben. Und ein anderer Doktorand, der untersucht jetzt das Unterhautfettgewebe im Gesicht für plastische Chirurgen und so weiter. Also da gibt's immer noch Anwendungsmöglichkeiten. Das ist eine. Also Computer ist bei mir essentiell, ist lebensnotwendig in der Forschung, wie überhaupt. Also ich lege ganz großen Wert darauf, dass wir möglichst moderne Methodiken hier anwenden können. Jetzt haben wir ja einen neuen Kollegen, der hat gesagt, boah, ihr habt ja hier eine Ausstellung für die Wissenschaft, die hatten wir in Frankfurt nicht.
Oh, das ist ja ein Kompliment, mein lieber Mann. Donnerwetter.
Das finde ich schon gut. Also wir sind da nicht so hinterm Mond, was hat ja auch der Wissenschaftsrat uns bescheinigt, allen in der ganzen Uni.
Ja, wie haben Sie damals diese Zeit miterlebt, da 2008, 2009, wo wir da so in der Schwebe waren?
Ach, das war eine schlimme Zeit, das muss ich ehrlich sagen. Also da viele schlaflose Nächte, unruhig und... Aber irgendwie, ich muss mal ganz ehrlich sagen, bin ich ganz ehrlich, irgendwie innerlich so ganz tief drin die Gewissheit, nee, das geht weiter.
Kommt die denn her? Ja.
Also irgendwo hatte ich dann doch das Gefühl, also es ist so oft gut gegangen. Und ich finde, diese Universität wird dadurch stärker, durch solche Krisen. Die muss nicht sein, so eine extreme Krise. Also ich will nicht nochmal eine so eine haben. Ich glaube, keiner an dieser Universität. Es hängen ja unsere ganzen Existenzen davon ab. Aber ich habe gesagt, jedenfalls durch solche Herausforderungen wächst man doch stärker zusammen und wird sich bewusster, manchmal, wie fragil das alles ist. Wir nehmen vieles selbstverständlich hin und das ist ja gar nicht so. Also, ich meine, wir haben viel geschafft, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so interessant, wir haben jetzt vorhin am Anfang angefangen mit dem, wie es mal war und wie primitiv das alles war. Da ist das jetzt hier inzwischen paradiesisch, aber trotzdem nicht selbstverständlich. Man muss um jeden Cent noch kämpfen und man muss sich wirklich immer im Klaren sein, wofür setze ich das Geld ein. Und ich finde, Das kann uns nur gut tun. Das wird immer noch nachdenken müssen und nicht leichtfertig irgendwelche Projekte anfangen oder Geld zum Fenster rausschmeißen.
Also die Warnung, sparsam zu sein und das Geld zielgerichtet einzusetzen, ich glaube, die ist angekommen. Also da wird keiner jetzt auf die Idee kommen, für irgendwelche...
Das glaube ich auch. Also ich glaube, hier überhaupt keine.
Verrückte Dinge irgendwie sowas zu machen. Aber so grundsätzlich, dass man schon das Gefühl hat, ja, man muss auch gewollt sein. Man muss auch politisch gewollt sein. Denn wenn die politische Unterstützung weg ist, dann kann das auch ganz schnell sehr anders aussehen.
Das ist etwas, was mich dann oft traurig macht. Weil, gut, jetzt sehe ich es aus der Sicht eines Wittner hier. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich ein Kind, ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, woanders zu arbeiten. Mhm. Aber ich sehe, dass wir vieles, vieles geschafft haben und man sieht, man ist dann stolz drauf und sagt, ja, guck mal, wir haben doch so viel gemacht. Dann kommt aber jemand von außen, wie der Wissenschaftsrat, und sagt dann, ja, aber. Mhm. Ja, und dann muss man nochmal hingucken und dann sagt man, ist aber ungerecht, was der macht oder so. Und dann hat er vielleicht doch ein bisschen recht.
Ja.
Das ist ein ganz zweischneidiges Schwert, worüber wir jetzt da diskutieren. Die Betriebsblindheit ist natürlich irgendwann da und vor allem nach 27 Jahren jetzt ist es dann irgendwo, sagt man, ich bin überzeugt, wir haben das alles richtig gemacht. Muss ja gar nicht sein, kann ja vieles falsch sein.
Ja, Herr Anderheiten hat ja gesagt, wir behaupten, dass wir vieles anders machen. Ob wir es richtig machen, das trauen wir uns nicht zu sagen. Aber das anders machen wir es schon.
Anders, ja? Wir machen vieles anders, ja.
Das fand ich auch eine interessante Unterscheidung, dass man also sagt, ja, wir versuchen es mal anders, ob das nun klappt oder nicht. Das, eine Gewinngarantie oder eine Gelinggarantie, die haben wir alle nicht.
Nee. Aber ich muss sagen, diese ganzen Jahre hier, man lernt immer, immer noch dazu. Mhm. Gott sei Dank. Und vor allem die Arbeit mit den jungen Studenten, die hält einen richtig frisch.
Bewahrt einen das nicht ein bisschen vor Betriebsblindheit, weil dann ein junger Mensch kommt und sich ja, wenn Sie so gerade sagen, wir haben da so ein, bei uns heißt das Feedbackgespräch, wie Sie das gerade genannt haben, so eine Kommission oder so eine Sitzung gemacht, wo die Studenten auch mal sagen, bei dem Unterricht, bei dem Thema müsste man vielleicht dieses oder jenes mal anders darstellen oder irgendwas anders machen. Also Sie bekommen ja auch einen Spiegel vorgehalten von den Studierenden.
Das halte ich wichtig. Das ist übrigens eine der Errungenschaften von Witten-Herdecke, dass die Studierenden ein Riesengewicht hier auch haben, an ihre Meinung auch sagen können und nicht nur sagen, sondern dass die Meinung das auch gehört wird ja. Und dann auch gut, man murrt, also ich muss, da sagt man, was soll denn das jetzt schon wieder und irgendwann will man nicht schon wieder was Neues machen, aber das ist schon eine Herausforderung und die studentische Meinung ist extrem wichtig. Weil die sind ja nicht blöd. Ich meine, wir haben sie ja ausgesucht.
Nee,
und,
eben.
Und ich meine, die haben natürlich auch manchmal aus ihrer Sicht nicht recht.
Ja, sie können eben einen Ausschnitt betrachten und sehen nicht eben, die ganzen Nebenbedingungen.
Und dann, wie zum Beispiel, dann kommen da Vorwürfe, ja, wir hören das dritte oder vierte Mal und dann sage ich ja, und beim fünften Mal habt ihr das immer noch nicht kapiert. Also muss es doch, ist ja nicht ganz so falsch, wenn man was wiederholt oder solche Dinge. Aber die Meinung der Studenten, es ist schwer manchmal. Weil die sind einfach revolutionärer, waren wir doch alle in dem
Alter. Naja, in dem Alter ist es ganz klar, nicht?
Aber sie haben oft recht und man muss dann eben auch nachdenken. Und das hält einen, ich weiß nicht, ob das vor Betriebsblindheit schützt. Es hält jung, es hält einen auf Trab. Deswegen kann man trotzdem betriebsblind werden.
Das ist vielleicht ein Wissenschaftsrat dann doch nochmal eine andere Hausnummer, ja. Die einen dann so ein bisschen wachrüttelt
auch. Ja, weil die Studenten auch noch einen gewissen Blick, aber ich denke da zum Beispiel auch an die Arbeit im Senat oder in allen anderen Gremien, dass da ein Student drin sitzt und mitarbeiten darf und mitbestimmt. Das ist wichtig. Ich meine, ich kann mich erinnern, letztes Jahr war mein Schwiegervater da und da haben wir uns mal so unterhalten. Der kommt ja aus der Ukraine. Und ich kam da gerade von der Berufungskommission und dann sagte er, ja, wer sitzt denn da so in der Berufungskommission? Da habe ich gesagt, das sind Professoren, das sind Mitarbeiter und natürlich Student. Da sagt er, Studenten? Unmöglich wäre das, Paul. Unmöglich. Das gibt es überhaupt nicht. Das, also ich finde es jetzt eine Normalität.
Ja, das ist hier so selbstverständlich, dass man es gar nicht mehr in Frage stellt.
Aber nee, überhaupt ja. nicht. Im Gegenteil, man fragt dann ja, wo sind denn die?
Ja, ja? Genau. Aber Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass Sie dem Senat angehört haben oder angehören sogar aktuell, ja. Und aber auch schon mal in der Geschäftsführung waren. Und ich erlebe ja immer so ein bisschen, dass wir hier so zwei Welten haben. Also einerseits das GmbH-Modell oder GmbH-Modell, wo wir eben so klare hierarchische Strukturen haben. Geschäftsführer sagt, was er will und wir setzen das also alle brav um, weil wir ja abhängig Beschäftigte sind. Und dann haben wir das akademische Modell mit der Basisdemokratie oder vielleicht ist das schon ein bisschen zu weit, aber jeder redet so ein bisschen mit und wir gestalten das als nach Mehrheitsentscheidung. Und diese beiden Welten, die liegen sich ja manchmal so ein bisschen gegenüber. Und Sie als Dekan seinerzeit waren Sie ja näher an der Geschäftsführung. Jetzt im Senat sind Sie eher an dieser akademischen Welt. Wie erleben Sie dieses Spannungsfeld?
Das ist ein echt schizophrenes Sein, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wirklich im medizinischen Sinn. Weil wenn man als Dekan in der Geschäftsführung ist, hat man plötzlich Verantwortung für den Betrieb. Und auch für die Finanzen. Und man sieht natürlich als Akademiker auch die akademischen Notwendigkeiten und das, was akademisch sein müsste, sagt aber ja, aber verantworten aus der betriebswirtschaftlichen Seite kann man es dann letzten Endes nicht. Man ist dann plötzlich in einer völlig anderen Welt. Aber aus der Verantwortung raus sieht man das dann auf einmal anders. Jetzt bin ich wieder im Senat. Und ich kann den Herrn Anders häufig verstehen, wenn in seiner Argumentation, in der Erfahrung, Dekan gewesen zu sein, verstehe ich seine Argumente. Dann müssen wir uns aber versuchen, mit ihm zu einigen, dass auch das Akademische zu kurz kam. Das ist eine Kritik an Herrn Anders häufig, dass er sich zu sehr in akademische Dinge mit einmischen möchte.
Und gut, kann man das denn immer so sauber trennen? Das ist jetzt akademisch, das ist kaufmännisch.
Das kann man eben nicht. Das geht ja gerade in unserem Laden, geht das wirklich eins ins andere über. Das ist ein echt, echt schwieriges Unterfangen. Das ist eine echte Gratwanderung. Aber ich denke, wir finden da fast immer einen Kompromiss. Mhm. Und der Vorteil an dem derzeitigen Präsidium, das darf man mal sagen, ist ja, dass man mit den beiden reden kann. Und dass die Argumenten zugänglich sind. Das war ja schon mal total anders. Dass man mit Argumenten nichts machen konnte, sondern eigentlich nur mit dem Holzhammer. Ich habe da überhaupt mit keinem Problem, weil ich kann mit einem anders reden und kann sagen, also ich sehe so und so. Und, wenn die Argumente überzeugend sind, dann funktioniert das auch. Wenn ich natürlich keine Argumente habe und seine Argumente besser sind, dann ist es eben einfach so.
Ja, klar.
Ja? Das ist das Leben einfach. Man muss auch mal zurückstecken können auf jeder Seite.
Na, er hatte sich ja die Aufgabe gestellt, Witten aus den roten Zahlen rauszuführen. Und soweit ich das verstanden habe, hat das auch funktioniert. Also letzten Dezember ging das jedenfalls durch die Presse, erstmals eine schwarze Null. Jetzt weiß man nie so genau, was die Presse schreibt und was die Wirklichkeit ist. Also da
weiß
kann
ich
immer
nicht.
So ein bisschen.
Da halte ich mich jetzt auch raus.
Aber das scheint zumindest, wir sind da scheinbar auf einem guten Weg. Also das wäre ja wirklich eine Herkulesaufgabe, wenn er das wirklich in der kurzen Zeit geschafft hat.
Aber das fände ich eine fantastische Aufgabe. Das fände ich fantastisch, wenn das wirklich gelingen wird. Und ich kann mir vorstellen, ich sage das jetzt im Podcast, der wird es wahrscheinlich irgendwann hören, aber ich kann mir vorstellen, dass er den Ehrgeiz hat, wenn er hier aufhört, dass das eingetreten ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, er schafft das.
Ja, so auf halber Strecke aussteigen, das wäre ja jetzt auch, glaube ich, nicht sportlich genug. Ne? Das will er bestimmt nicht.
Wir müssen nur aufpassen, dass wir unseren Laden nicht kaputt sparen. Aber ich glaube, das hat er auch schon verstanden, dass das nicht funktioniert. Also, denn irgendwann ist eine Grenze erreicht, wo es nicht mehr geht.
Ja, wir expandieren, also im Sinne von Sparen, im Wegsparen tun wir uns nicht, sondern wir expandieren, aber wir müssen in die entsprechenden Kräfte auch nachstärken, die dann da eben den Betrieb aufrechterhalten.
Denn es ist ein Charakteristikum dieser Universität. Wer viel arbeitet, bei uns kriegt mehr.
Ja, das ist alles so.
Und
stimmt.
Ja, es, das ist, also wenn ich mir angucke, was man mir immer für Aufgaben aufnimmt, dann sage ich, ja, du kannst es ja, dann mach's auch.
Ja, ja.
Natürlich ist man stolz, wenn man viel kann und man muss es dann auch machen, aber irgendwann geht das nicht mehr. Und nicht jeder macht dies auf Dauer mit.
Nee, es gibt, manche Menschen sind nicht in der Lage, Nein zu sagen. Also ich erinnere mich an Kollegen, die jetzt gar nicht mehr da sind, aber die hatten echt das Problem, eine Aufgabe mal abzulehnen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Person es einfach nicht mehr leisten kann, ohne sich selber zu schaden. Ja. Und da muss, also im Grunde müsste man dann als, sagen wir, als disziplinarisch Vorgesetzter hingehen und sagen, ich beobachte, du bist überlastet, ich nehme dir Aufgaben weg. Aber das, dieses Auge, das hat man hier nicht so das, häufig. Ne?
Das kann man ja auch nicht haben, weil man den meistens nicht im Blick hat, den man belastet. Ja. Das kriegt man dann irgendwie eine Aufgabe zugeteilt und kannst es schon machen. Und dann läuft das einfach so. Nee, da haben wir noch keine Hygiene, sage ich mal.
Ja, gefunden. Da fehlt die gute Kultur so ein
und
bisschen.
Und ich denke, das wird man noch lernen. Mhm. Aber ich weiß, ich meine, wenn ich allein jetzt meine Abrechnung sehe über Semesterwochenstunden, ich bin vertraglich verpflichtet, 8 zu machen. Ich habe im letzten Semester 13 gehabt. Mhm. Ja, ich habe auch nicht gemeckert. Aber
andere Kollegen achten darauf und dann sind sie natürlich derjenige, der im Prinzip was verschenkt. Und also aus ökonomischer Sicht würden sie sich falsch verhalten, wenn sie ein reiner Homo Ökonomicus wären.
Ja,
aber das klar. Sind sie ja Gott sei Dank
nicht. Nee, das kann ich auch nicht. Ich kann zwar rechnen und mit Geld jetzt inzwischen mal umgehen, aber es geht ja um die Sache dann. Wenn es im Unterricht geht, geht es um die Sache und da geht es nicht um die Kohle.
Ja, ja. Und das war sicherlich auch nicht der Grund, warum Herr Schilly damals, als Sie da vorgesprochen haben, Ihnen gleich gesagt hat, am nächsten Tag können Sie anfangen, dass Sie da so ein toller Ökonom gewesen sind, glaube ich.
Ach nee,
dass Sie da ganz anderes gepunktet haben.
Ich bin auch weit davon entfernt, sowas jemals zu machen.
Sie haben Herrn Schilly noch richtig kennengelernt als Präsident. Wir haben ja jetzt Herrn Anders genannt.
Ne? Ich meine, ich kenne alle Präsidenten dieser Universität. Butzlaw ist der 5.
Genau, Nummer 5, richtig.
Ich habe alle miterlebt und ich habe Schilly ja wirklich von Anfang an miterlebt. Da war er noch nicht Präsident, da war er nur Vorsitzender des Universitätsvereins.
Aha.
Da war er und dann ganz schnell Präsident.
Es war ursprünglich Herr Kienle, der.
Kienle, der starb schon vorher.
Der sollte ja, glaube ich, Präsident werden. Oder,
ja.
Und dann ist er eben in den Vorbereitungen verstorben.
Verstorben und dann wurde
Herr Schilly hat das im Prinzip dann.
Geerbt.
Ja, genau, geerbt. Ja.
War vielleicht gar nicht schlecht, dass Schilly wirklich der Gründungspräsident war. Der war überzeugend. Der war einfach überzeugend.
Ja.
Nur die Zeiten sind eben jetzt andere. Muss man auch sagen.
Er hat ja nun auch sein Schäflein beigetragen über die vielen Jahre und irgendwann ist auch vielleicht seine Kraft nicht mehr so. Und deswegen ist ja auch klar, dass man dann mal einen Generationswechsel vollziehen muss.
Schilly war eine Persönlichkeit, die sich durchsetzen konnte und musste.
Mhm.
Aber richtig durchgesetzt hat auch. Und das war auch notwendig zur damaligen Zeit. Wir waren ja wirklich ein chaotischer Haufen. Da hat ja jeder gemacht, was er wollte. Und das geht ja natürlich nicht an der Universität.
Ein bisschen Richtschnur braucht es einfach.
Ja, aber es sind eben alles Individualisten.
Ja.
Sind Akademiker sowieso immer.
Und, hier sowieso, ne? Doppelt.
Nein, aber das waren auch faszinierende Zeiten. Also ich möchte wirklich keine Sekunde missen von den Zeiten. Ich kann mich erinnern, das habe ich Ihnen auch erzählt, an eine Senatssitzung in der Ruhrstraße. Da ging es um den Standort des neuen Campus. Und die Wirtschaftswissenschaftler haben die Bebauungspläne von Witten rausgesucht im Liegenschaftsamt und haben die aufgehängt. Schilly stand auf und fing an zu brüllen, ich erteile dem Senat ab sofort Hausverbot, raus. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Also, dem Senat Hausverbot erteilen.
Das ist aber eine schöne chilische Schilischote sozusagen.
Er schaffte das.
Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Und dann ging die Diskussion los und da hat er sich beruhigt. Naja, aber das sind aber so Erlebnisse aus den Anfängen. Das würde heute nicht mehr passieren.
Oh, was hoffen? Ich meine, Nein, Hausverbot kann ich mir nur bei Herrn Butzlaff und Herrn Anders nicht vorstellen. Nein.
Hätte ich mir aber bei einem Vorgänger schon vorstellen können.
Ja. Wie haben Sie denn den Anthroposophen Chili erlebt? Hat das irgendwie mal eine Rolle gespielt für Sie auch, dass Sie?
Ich war ja selber lange Zeit auch in der Anthroposophengesellschaft, also so ist es ja nicht. Und kommen ja auch aus einer solchen Schule, sonst könnte ich meine Anatomie so nicht vertreten. Mhm. Aber das hat man bei Chili nie bemerkt. Und Chili wurde mal, und da war ich dabei, wurde mal angesprochen auf die Anthroposophische Universität und hat er wörtlich gesagt, wir sind keine Anthroposophische Universität. Bei uns ist jede Weltanschauung akzeptiert. Wir müssen als Universität alles akzeptieren und uns damit auseinandersetzen. Das war seine Meinung und da finde ich, hat er auch recht. Eine Weltanschauungsuniversität ist als Universitas eigentlich fehl am Platz, ist ein Widerspruch in sich.
Ja, würde ich auch sofort so sehen.
Und
wir brauchen die Weite im Blick.
Ja, und deswegen kann man seine Ansichten ich habe ja die Freiheit von Forschung und Lehre, ich kann meine Ansichten in der Lehre vertreten und jemand sagt, du erzählst Quatsch, dann muss ich mir das auch anhören und muss die Argumente auch anhören. Ich glaube nicht, dass ich viel Quatsch erzähle in der Anatomie, weil da kann man nicht viel ändern. Aber
die Art und Weise, wie man herangeht, wenn Sie zum Beispiel sagen, das sind die rhythmischen Organe, das klingt schon so ein bisschen, dass da ein anderer Blick drauf ist, als einfach nur rein technisch-physikalisch.
Ja, gut, das ist ein qualitativer Begriff dann drin und das muss auch erlaubt sein. Und wenn jemand damit nicht leben kann, dann ist es eben auch sein Problem. Ich meine,
haben Sie das mal erlebt, dass da jemand drauf reagiert hat?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich fanden die immer fanden die Gesichtsweise eine völlig andere und fanden das eigentlich immer spannend.
Ja, ich wüsste auch jetzt so aus.
Nein,
ich
will die ja auch nicht provozieren. Ich will sie nur zum Nachdenken anregen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Ansichten gibt, die richtig provozieren. Sind jetzt nicht von mir, aber ich habe schon Menschen erlebt, die sind richtig provokativ und wo es dann Auseinandersetzungen gibt. Und das muss es auch geben. Dazu sind wir an einer akademischen Einrichtung.
Ja klar, die Meinung, Meinungsvielfalt und jeweils die Meinung des anderen, wenn er gute Argumente hat, wie Sie gerade bei Herrn Anders auch gesagt haben, wenn man etwas belegen kann oder wenn es auch nur ein anderer Gedanke ist, der jetzt nicht so fern dem eigenen Denken komplett zuwiderläuft, sondern dass es eine Ergänzung ist, warum auch nicht?
Nein, also ich kann überhaupt nicht ausstehen, wenn jemand sagt, ich habe Recht und ich habe für immer Recht. Es gibt, ich muss gerade als Akademiker in der Lage sein, andere Argumente zu akzeptieren, abzuwägen und sagen, es sind bessere Argumente und dann okay sagen, ich akzeptiere es. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber stur auf seinem Recht beharren und Recht haben wollen, finde ich unakademisch und nicht würdig einer solchen Einrichtung. Aber auf diese Art und Weise kommt es ja zum Streit.
Ja, natürlich, wenn man auf dem Standpunkt stehen bleibt und erstmal sagt, der andere hat Unrecht.
Wobei, wenn man dann den Argumenten eines anderen folgt, dann heißt es manchmal, ja, der knickt ja ein. Das sind so Dinge. Ne? Gut, aber sowas muss man gerade in dieser Einrichtung Wittenherdecke aushalten und aushalten lernen.
Ja, ich überlege auch gerade, ob die passende Antwort dann vielleicht wäre, na und? Ja, warum soll ich nicht einknicken, wenn jemand mich überzeugen kann? Also nicht überreden, aber überzeugen, indem er mir meine Sicht erweitert, mir einen neuen Aspekt nennt, den ich vorher so nicht gesehen habe, dann kann man ja durchaus auch seine Meinung ändern. Ist ja nicht.
Da habe ich auch genauso wenig wie man ein Problem hat, mal einen Fehler zuzugeben, kann man auch die Meinung ändern, wenn sie falsch ist. Aber wenn man das vorlebt, dann kann man den Studenten auch gut viel was beibringen.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie ein gutes Beispiel sind für Studierende. Sie haben ja jetzt auch schon einige Jahrgänge, die schon längst fertig sind und vielleicht auch kommen schon auch Ärzte wieder zurück, so wie Herr Anders und Herr Butzlaff. Alumni
habe ich.
Alumni. Alumnus, eine Alumna und die Alumni,
jetzt haben wir es. zurück kommen immer wieder welche. Mhm. Am Tag der offenen Tür trifft man welche. Wenn wir irgendwelche feiern, vor allem Staatsexamen haben, trifft man immer wieder welche. Und interessant, auf Facebook habe ich ganz viel Kontakt zu Ehemaligen.
Ach.
Die finden einen dann auf Facebook und dann kommen dann plötzlich Freundschaftsanfragen. Und die nehme ich gerne an von Ehemaligen. Was ich nicht akzeptiere auf Facebook ist aktiv Studierende.
Mhm.
Das kann man nicht machen als Hochschullehrer. Mhm. Weil dann kommt man ganz schnell in einen schlechten Ruf.
Mhm.
Aber mit Alumni immer gerne. Vor allem meine ehemaligen Doktoranden oder noch Doktoranden, die ihre Arbeit nicht fertig kriegen, weil sie in der Praxis sind, dann kriegen die ab und zu mal eine leichten, auf Facebook wirkt das nämlich, weil es jeder sehen, was ist denn, wann kriege ich denn ihre Arbeit?
Das ist aber schon die große Keule, ja. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass die ehemaligen, die von Ihnen so angesprochen werden, dann mindestens so gut von Ihnen reden, wie Sie von dem Herrn Rohn sprechen. Also das Samenkorn legen, jemand, der Begeisterung weckt, jemand, der auch ein bisschen in eine gewisse Richtung geschubst hat, wo man vielleicht von sich aus gar nicht gedacht hätte, ob das was für mich ist. Das ist ja auch, denke ich, so sehen Sie sich auch Ihre Rolle.
Ja, also erstmal, wie die anderen von mir denken, fragen wir die anderen, nicht mich. Ich sehe meine Rolle als Hochschullehrer erstens Vermittlung von Wissen und als Beispiel. Beispiel für Doktoranden, wie man richtig gut arbeiten kann. Und ich möchte auch als Mensch Beispiel sein. Das ist, für mich gehört es einfach zusammen fürs Beispiel. Ich kann mich erinnern an meinen Doktorvater. Ich habe in der Gynäkologie promoviert und das war auch ein histologisches Thema. Den habe ich angerufen und gesagt, Herr Dr. Sonso, können wir heute Abend uns treffen im Histolabor? Ich hätte Fragen zu den Präparaten. Er sagte, kommen Sie um 5. Da bin ich da. Ich kam um 5 ins Histolabor. Wer war nicht da? Mein Doktorvater. Dann hatte ich seine Funkernummer, habe ihn angefunkt. Er sagte, ja, ich komme gleich, ich bin im Kreissaal. Nur noch die Geburt. Er kam nicht. Dann wurde es 8 Uhr wieder angefunkt. Dann habe ich gesagt, wo, kann ich nach Haus gehen oder treffen wir uns heute noch? Nee, bleiben Sie da, ich komme gleich. 3 Uhr nachts kam er.
Ach du Schreck.
Und dann fand ich mich so verarscht und habe mir geschworen, wenn du jemals in einer Situation bist, wo du Doktoranden betreust oder überhaupt Studierende, das passiert dir nie.
Mhm.
Und ich lasse keinen Doktoranden warten heute. Also ich finde das einfach frech und ja, einfach Missachtung von Leuten. Wir machen, die Doktoranden machen ja schließlich Zuarbeit für den Hochschullehrer.
Mhm.
Die machen ja nicht nur für mich, die machen ja auch für ihn. Und ich finde es. Und das war mir damals eine echte Lehre. Und ich mache das heute immer noch nicht. Jeder Doktorand kann kommen, kriegt sofort einen Termin. Wenn ich eine Doktorarbeit kriege, zur Korrektur, eine Woche spätestens ist die wieder weg.
Oh, das ist Ihr eigener Maßstab?
Das ist mein Maßstab.
Donnerwetter.
Und das muss, weil, ich meine, die kennen den Maßstab. Nach 2 Tagen fragen die, haben Sie meine Arbeit gekriegt? und dann sage ich, also Freunde, mal ganz gemach, ihr braucht 5 Jahre, dann darf ich mal eine Woche brauchen. Nein, aber das ist ganz ernsthaft. Dann können Sie jeden fragen, die haben wirklich innerhalb von einer Woche ihre Arbeit in der Korrektur wieder. Weil, ja gut, aber das ist jetzt ganz privat. Mein eigener
Anspruch,
ja.
Ja, aber Sie haben ja selbst gesagt, also wir sind ja hier vielfach unseren eigenen Ansprüchen sozusagen ausgeliefert, hätte ich beinahe gesagt, also unterworfen. Wir sind so weit Mitgestalter, dass wir uns hier, also wir haben so viel Freiheit, dass wir sie uns nehmen oder auch nicht geben können.
Ja, aber die Freiheit, die nutzen wir eben, indem wir dann Verantwortung leben.
Genau, so wie das ja auch eines unserer Mottos. Ich habe aber Schwierigkeiten heute mit den Plural. Mit unseren Leitsätzen.
Das ist ja der viele Mineralwasser hier.
Ja, Herr Professor Arnold, jetzt haben wir einen schönen Rundgang gemacht von Ihren ersten Tagen hier und Ihren Erlebnissen als Dekan, als Senatsangehöriger. Haben Sie noch irgendeine schöne Geschichte, die Sie ganz zum Schluss noch erzählen und loswerden möchten? Sonst kommen wir so langsam mal ans Ende.
Boah, so spontan. Es gibt so viele schöne Geschichten.
Ihnen jemals jemand hier begegnet, wo Sie sagen, der hat mich total beeindruckt, der hat also wirklich... Da ist was, oder war hier mal ein Konzert, wo Sie sagen, da bin ich rausgegangen und das hat mich in der Seele bewegt.
Halt eines kann ich vielleicht noch sagen, das ist mir jetzt doch ganz wichtig. Das ist ein Erlebnis von heute aus dem Senat. Es ging um die Existenz der Fakultät Kulturreflexion.
Gibt es ein Ergebnis?
Ja, natürlich. Wir stehen voll dahinter,
ja.
was entworfen wurde und dass diese Fakultät in der neuen Umstrukturierung so erhalten bleibt. Also das geht jetzt an Aufsichtsrat. Nein, aber da hat der Herr Lange etwas gesagt, was ich ganz wichtig finde. Diese Universität hat neben den ganzen fachlichen Sachen wie Medizin, Wirtschaftswissenschaftler und Zahn und so weiter und Kulturreflektorenausbildung eine wichtige Funktion, die der Kulturvermittlung in der Umgebung. Und da ist mir nämlich eingefallen, das ist für mich jedes Mal ein Highlight, wenn die Konzerte mit dem Ingo Reil sind. Das sind nämlich kulturelle Highlights. Da wirkt die Universität nicht als Universität, sondern menschlich in diese Stadt hinein. Und das habe ich in keiner anderen Universität bisher so erlebt, dass die Universität kulturstiftend in der Stadt wirksam ist. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die sollten wir hier an dieser Einrichtung nicht vergessen, dass wir in der Bevölkerung da auch was bewirken können.
Ja, das hat ja an gleicher Stelle Herr Tetzlaff auch von der Bürgeruniversität schon erzählt.
Den habe ich heute nicht gehört.
Kann ich empfehlen. Also der kann sehr, sehr plastisch darstellen, welche Arbeit das ist, wie die Ideen sind, wie viel Mühe das auch ist, aber wie wichtig ihm das ist. Und er steht da so dahinter. Und ich glaube, das ist eine gute Symbiose gibt zwischen, also an der Stelle zwischen der Stadt und der Universität.
Ja, und das liegt eben daran, dass wir klein sind, sowohl Witten als auch die Universität. Das kriegen sie in Münster nicht hin, das kriegen sie in Erlangen schon gar nicht hin, obwohl Erlangen eine Studentenstadt ist.
Mhm.
Münster ja auch.
Ja, das konzentriert sich dann nicht so, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Also Witten das, wirkt, das ist ja,
wir haben es hier stehen auf dem Bildschirm.
Wir haben auf dem Bildschirm stehen, das ist der aktuelle Slogan, Werbeträger, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes richtig.
Witten wirkt auch auf die Studenten. Studenten, die Witten verlassen, sind andere Menschen garantiert, als die woanders die Universität verlassen.
Meinen Sie, dieses Haus würde die Menschen speziell
dieses Haus, sondern die Menschen, die hier...
Ja gut, die Menschen dieses Hauses oder das Studium speziell...
Ich bin ganz sicher.
Ja.
Ja.
Oh, das wäre ja die Einlösung dessen, was wir uns sozusagen auf die Fahne geschrieben haben. Also
ja, also da, gut, aber das ist vielleicht jetzt auch Betriebsblindheit. Weiß ich nicht. Nein, aber ich bin überzeugt, dass...
Ja, zu viel Eigenlob ist dann auch nicht gut.
Nee, ich will mich ja nicht selber loben. Ich lobe jetzt unsere Institution und mit dem, was wir tun mit den Menschen. Und ich bin ganz sicher, dass wir andere Absolventen haben als an anderen Hochschulen. Wir kriegen das ja auch gespiegelt. Wenn ein Zahnarzt anruft und sagt, haben Sie einen neuen Assistenten für mich? Ich nehme nur noch Wittner.
Das passiert?
Das passiert, ja. Das passiert.
Das ist natürlich ein schönes
Zeichen. Ich habe das 3-4 Mal erlebt, dass Zahnärzte sagen, also wir haben so gute Erfahrungen mit Wittner-Absolventen gemacht, wir wollen nur noch Wittner haben.
Und das finde ich gut. Okay. Mit dem Urteil kann man natürlich gut leben, obwohl also an anderen Orten werden auch andere und gute Ärzte und Ärztinnen ausgebildet.
Ja,
also
das sicher, wollen wir jetzt. Ich bin ja auch in Erlangen ausgebildet. Ich bin auch kein guter Arzt oder so, weiß ich nicht.
Nee. Also das ist auch, ich denke, auch Menschen, die sich hier bewerben, und wir haben ja nun mal nur so ein paar wenige Plätze und nicht genommen werden, die müssen nicht fürchten, dass sie nur deswegen, weil sie nicht nach Witten kommen, ein schlechter
garantiert.
Arzt oder Ärztin werden.
Ich meine, also, das wäre vermessen zu sagen, wir sind die einzigen, die gute Ärzte sind. Das wäre also wirklich arrogant hochziehen.
Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst, weil wenn wir in der Humanmedizin 400 Plätze auf 40, 400 Bewerbungen auf 40 Plätze, das heißt, wir haben immer mindestens 360 enttäuschte Menschen. Also wir haben viel mehr Enttäuschung als Freude nach diesem Verfahren. Und wenn diese dann zum Beispiel sagen, ach nee, die wollen mich nicht, das heißt bestimmt, ich bin kein guter Arzt oder so. Das
ist Quatsch eigentlich. Ah, ja.
Ich hoffe nicht, dass das so ist.
Nee, wir könnten von den 400, die sich auf die Zahnheilkunde bewerben, garantiert 200 auch ausbilden. Geht nur mal nicht, wir haben nur 40 Plätze.
Ja, genau.
So ist es einfach. Und da machen wir auch Fehler. Da sind auch einige dabei, die hätten wir vielleicht nicht nehmen sollen. Passiert auch.
Ja, natürlich, weil wir Menschen sind. Menschen,
Gott sei Dank.
Die sind Menschen am Werk. Das zeigt sich darin, dass wir vielleicht auch mal einen etwas nicht so nüchternen und nicht so technischen und nicht so akademischen Zugang zu den Menschen hier haben. Aber das heißt auch, dass wir Fehler machen. Wir sind nicht keine Maschinen und nicht fehlerfrei. Das könnte man eigentlich als Schlusswort nehmen.
Ja,
jetzt habe ich es zwar gesagt und nicht mein Gast, aber...
Soll ich ein Schlusswort sagen?
Ne? Gerne,
zwei Stunden sind. Das ist zu lang.
Nein, ich denke, für die Qualität dieses Gesprächs ist das auf keinen Fall zu lang. Wir haben wirklich interessante Bereiche berührt. Und dann danke ich Ihnen noch einmal für diese interessanten Ausführungen. Liebe Hörer, ich habe gesprochen mit Professor Wolfgang Arnold. Er ist von der Fakultät für Gesundheit, Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Und jetzt sage ich das schwierige Wort doch noch. Lehrstuhl für kraniofaziale Anatomie.
Ja.
Kraniofazial, ganz zum Schluss, was ist das? Kopfanatomie.
Kopfgesicht.
Gut, das war der Podcast Nummer 9. Und ja, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich gerade schon gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich Ihnen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.